Moin und herzlich willkommen. Es ist die mittlerweile 18. Woche in Folge, die wir auf Sendung gehen, wie wir ja bei uns in der Medienbranche sagen. Abseits natürlich unserer kleinen Weihnachtspause. Erstmal, wie jedes Mal. Moin Daniel, grüß dich.
Moin Björn, gut geschlafen?
Es ging so. Ich bin tatsächlich relativ viel Auto gefahren in den letzten Tagen. Das ist für mich mittlerweile extrem ungewohnt, weil ich das einfach nicht mehr tue. Und ich merke, ich werde alt. Das klappt nicht immer ganz so einfach, wie das früher noch war, als man mal problemlos hier mal auch mal lange Strecken wöchentlich, weiß Gott, wohin gefahren ist. Aber naja, nee, von daher, ich sag mal, es ging so, aber die Stimmung ist super. Wir haben Freitag, es ist gleich angeblich Wochenende, von dem wir mal alle erzählen. Und das Schöne am Wochenende, finde ich, ist immer, dass man endlich mal in Ruhe arbeiten kann, weil alle anderen Wochenende machen, ne?
Ja.
So. Und du so?
Ich erwarte
mal, um mal so eine richtig schlechte Überleitung zu machen. So.
Ich erwarte,
so, weißt du, man weiß nicht mehr, was man sagen soll. Und du so?
Ich erwarte 10 Zentimeter Schnee zum Wochenende, die Hamburg angeblich schon lange nicht mehr hatte. Also ich will die nicht, aber es wird ja kolportiert, das sollen wir bekommen. Was ich ja ganz spannend finde, und du hast eigentlich brillant eingeleitet. Wir hatten ja vor, glaube ich, 2 Tagen irgendwie oder 36 Stunden uns ganz kurz über WhatsApp unterhalten irgendwie, und da warst du gerade auf der Bahn, also auf der Autobahn sozusagen, und da
ja, ich glaub,
schickte ich dir ja irgendwie auch ein Bild mit auf Achse mit Manne Krug. Einige werden sich noch an Franz Meersdonk erinnern, sensationelle Sendung damals auf Achse, und ich finde, das ist eine perfekte Überleitung auf Achse, lange Zeit unterwegs zu unserem heutigen Thema. Wir wollen uns mal den Ultra-Events widmen. Also Ultra-Events sind nicht nur 3 Stunden lang, wie ich sie gern hätte, sondern da kann man mal locker eine 0 dranhängen und das Ganze dann auch nochmal verdoppeln. Also dann sind wir dann eher bei 50 bis 60 Stunden. Über dieses Thema wollen wir heute mal so ein bisschen reden, weil du hast da ja auch einen extremen wissenschaftlichen Background, wie zu so vielem, aber da ganz speziell. Wäre mir ganz recht, wenn du das mal ganz kurz ausführst.
Schon mal.
Dass du
die Latte recht hoch gelegt, würde ich sagen.
Aber ich meine, wer in englischer, wenn eine Studie oder eine Arbeit in englischer Sprache im Endeffekt kuratiert wird und in den Archiven des World Wide Web lagert und so hohes Niveau hat, dann braucht man ja nicht irgendwie sein Licht hinter dem Scheffel halten, heißt es so? Ja, auf jeden Fall. Also wir wollen uns heute dem Thema Ultra-Events annähern und so ein bisschen darüber reden, was das Spannende daran ist, energetisch, aber auch trainingstechnisch. Gott, das sind Unwörter. Und da wäre natürlich meine sensationelle Überleitung: Was war denn bislang deine längste Fahrt oder deine längste sportliche Betätigung? Der 24 Stunden durchgehend Fußball spielen als 12-Jähriger.
Nee, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was von der Zeitdauer das längste ist, aber ich kann dir sagen, was gefühlt das längste war. Gilt das auch?
Natürlich.
Also so bei der Zeitdauer bin ich mir wirklich nicht ganz sicher. Ich bin mal den Sauerland-Radmarathon gefahren vor 4, 5 Jahren, würde ich. Na, vielleicht ist es schon 6 Jahre her. Das war damals eine ganz tolle Veranstaltung, hat es leider sehr selten gegeben, weil danach das irgendwie nicht mehr so richtig geklappt hat mit, wie auch immer das ist, ich kenne mich bei im Veranstalterwesen nicht aus, mit behördlichen Genehmigungen und so, aber das war ein ganz tolles Rennen, das ist immer in Dortmund gestartet und man ist von Dortmund aus einmal durchs, wie der Name sagt, durch Sauerland gefahren und dann zurück nach Dortmund gefahren. Eine total tolle Veranstaltung. Ich bin mir unsicher, ob es die noch gibt, aber jeder, der irgendwie Bock auf einen total spannenden Radmarathon hat, der kann das machen, und das ist noch so eine richtig schöne, was ich sehr angenehm finde, so eine richtig schöne familiäre Veranstaltung gewesen. Also relativ hemdsärmlich, natürlich keine Streckensperrung und gar nichts, aber so, dass man da viel Spaß hatte. So, aber die längste, also die gefühlt längste Radtour meines Lebens, die habe ich gemacht, das muss so 2014 oder 15 gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz genau sicher. Da bin ich mit dem Rad, habe ich Urlaub gemacht und bin von Köln, habe ich da noch gewohnt, zum Gardasee gefahren, also nach Riva. Und hatte, wie man sich das vorstellen kann, mir jeglichen Streckenabschnitt vorher exakt durchgerechnet. Ich wusste ganz genau, wo ich langfahren will, wusste, wo ich übernachten will, wie viel Kilometer das sind, inklusive der Höhenmeter, hab eine unglaublich schöne Excel-Liste dazu geführt, im Vorhinein natürlich, um das alles halt durchzutakten, hatte jede Route auf meinem damals noch TZ One Navi, gab's mal bei Aldi. Also da war nichts mit irgendwie hier Garmin Edge 1000, hast du nicht gesehen und so weiter und was nicht alles gibt mittlerweile. Da war ich immer sehr hemdsärmelig, ehrlich gesagt, was die Navigation angeht, weil das habe ich halt ein, zweimal im Jahr gebraucht, wenn ich mal irgendwie Radurlaub gemacht habe. Aber jetzt halt nicht für täglich oder so. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann alle Strecken geplant und habe mir für den ersten Tag gedacht, ach jo, komm, 6 Uhr geht's los, morgens in Köln bin ich losgefahren und das war für mich klar und ich wusste, ich will in Gelnhausen ankommen. Gelnhausen liegt so in Frankfurter Einkunftsschneise, wollte ich schon sagen, Einflugschneise des Frankfurter Flughafens, so leicht, ich hoffe, ich kriege es auf die Kette, ich würde sagen, so leicht nordöstlich von Frankfurt. Und ich habe gedacht, ah ja, Köln-Frankfurt. Mit dem ICE 45 Minuten, mit dem Auto 1,5 Stunden, kann ja alles nicht so schwierig sein, so nach dem Motto. Und habe offen gesprochen in meinem jugendlichen Leichtsinn damals außen vor gelassen, dass irgendwie sowohl das Bergische Land als auch der Weserwald und der Taunus leider zwischen mir und Gelnhausen liegen. Und dann habe ich irgendwann so, ja klar, bei Google Maps geguckt, ne, wenn ich jetzt nicht Autobahn fahre, weil das gibt immer Ärger und so mit dem Fahrrad, wie viele Kilometer sind das eigentlich? Und ich hatte die Kilometer auf dem Schirm, aber ich habe die Höhenmeter offen gesprochen nicht so richtig auf dem Radar gehabt. Für mich gab es nur Höhenmeter irgendwie Tag, also nicht 5 oder 6 oder so, war ich dann, bin ich unten angekommen in, ich hoffe, ich kriege es auf die Kette, am Kalterer See, glaube ich, oder in Kaltern. Und am von See, Kaltern, ja, genau, und von Kaltern bin ich dann, nee, das ist nicht richtig, nicht Kalterer See, sondern am Reschensee, Entschuldigung, so, nicht am Kalterer See, war am Reschensee, Kalterer See war ich später, und vom Reschensee bin ich dann, war ja Königsetappe quasi, Stülfzer Joch hoch, dann wieder runter, auf italienischer Seite nach, jetzt bin ich nicht vorbereitet, aber ich glaube Bormio ist der Ort, wo man dann, wenn man nicht weiter Richtung quasi Schweiz fährt und so, sondern dann einmal nochmal links abbiegt, und von Bormio bin ich gefahren, über den Gavia-Pass, ich hoffe, ich kriege es noch auf die Kette, nach Ponte di Legno, glaube ich, so ein italienischer Skiort, zu der Zeit natürlich vollständig verlassen, aber ganz coole Hotels, billige Übernachtung und gutes Frühstück mit viel Kaffee, wie sich das für italienische Verhältnisse gehört. So, und die Königsetappe hatte ich auf dem Schirm, waren so, keine Ahnung, 200 Kilometer, um jetzt irgendwas zu sagen, und 4.500 Höhenmeter, so um den Dreh. Also der Gavia-Pass ist für die Einordnung ziemlich genau, hat so ziemlich genau die gleiche Anzahl an Höhenmetern, wie es Stülfzer Joch ist, offen gesprochen, finde ich, nur bedeutend viel geiler, weil da gibt's keine Motorräder und so weiter und so fort. Da bist du quasi ganz alleine und du stehst am Ende oben auf dem Gipfel und hast nur so 3.000er um dich herum. Also alles sehr beeindruckend und fand ich einen mega geilen Anstieg. Also hat natürlich nicht den gleichen Popularitätswert wie es Stülfzer Joch und du kriegst auch oben keine Rindswurst oder so an irgendeinem Stand, aber so zum Fahren sensationell. Also war damals absolut, also ich weiß nicht, ob man das Geheimtipp nennen kann, ich glaube nicht mehr, aber der Gavia-Pass ist ein Knaller. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Etappe von Köln nach Frankfurt hatte ziemlich genau annähernd die gleiche Anzahl Höhenmeter wie die Etappe, wie die Königsetappe, weil du halt durch diese ganzen Ecken hier, ne, wie gesagt, Bergisches Land und Westerwald und hasse nicht gesehen, fahren musstest. Und das Widerliche an dem Teil war natürlich, dass das halt nicht schön gleichmäßige Anstiege sind, ne, wo du wie am Stülfzer Joch einen zweiten Gang einlegst und den Rettungsring dir bewahrst für oben. Und dann fährst du da schön gleichmäßig bei mit 8 km/h da hoch, die 25 Kilometer, sondern es ist ja nur dieses, und dann kommt wieder so eine verdammte Rampe und dann musst du, ist immer so diese Anstiege, wo du in den ersten 2 Stunden noch überlegst, so, muss ich jetzt eigentlich runterschalten oder kann ich da einfach so drüber hauen, das ganze Ding. Und das war dann nach der 3., 4. Stunde war klar, okay, nee, das klappt nicht. Und ich weiß, dass ich ab der 5., 6. Stunde auf jeden Fall geflucht habe und jeden Anstieg beschimpft habe, aber er wurde dadurch nicht kleiner. Und am Ende waren es, glaube ich, 280 Kilometer oder so bis nach Gelnhausen. Und es war sehr hässlich. Also ich glaube, da habe ich irgendwie, also ich habe es nicht mehr ganz, aber ich glaube 8 Stunden mit Pausen und so weiter und so fort. Oder da, also 8 Stunden reine Fahrzeit und dann unterm Strich, weiß nicht, mit der Mittagspause in Wetzlar oder wo auch immer Orte entschuldigt jetzt, aber die man nicht gesehen haben muss im Leben unbedingt wahrscheinlich. Aber das war eine schöne Erfahrung. Das war toll. Und dann bin ich weitergefahren. Dann wusste ich zum Beispiel nicht, jetzt viel zu viele Anekdoten, aber egal. Ein kleines Learning ist gewesen, dass Gelnhausen kurz vor Bayern liegt. Da habe ich das erste Mal verstanden, dass Bayern von der Geografie her nach oben hin in nördliche Richtung echt ein komisches Bundesland ist und dass man von Frankfurt einmal nur über so ein, zwei Hügel drüber muss und schon in Bayern steht, weil die da oben noch so einen kleinen Zipfel haben. So, bevor du dann eigentlich ja erst wieder nach, was ist denn das dann, Baden-Württemberg kommst, weiß ich nicht, also von Hessen nach egal. Naja, war auf jeden Fall spannend, war eine schöne Sache, ich kann nur empfehlen, Urlaub mit dem Rad ist total geil, man fährt irgendwie 10 Tage Rad. Ich glaube, ich habe irgendwie 10 Tage in Anführungsstrichen gebraucht, weil ich 9 Tage geplant habe und einen Ersatztag, ne, falls mal schlecht Wetter und so weiter und so fort, aber gab kein schlecht Wetter, deswegen konnte man das super durchfahren und man erlebt ganz viel, man guckt nie aufs Handy, das ist auch immer sehr gut, wenn man, und man kommt dann irgendwo an, so wie jetzt am Gardasee und ist halt schon tiefenentspannt und kann dann in Ruhe Urlaub machen und man darf danach garantiert alles essen, was man möchte in den nächsten 10 Tagen, weil man vorher auf jeden Fall ganz gut für Energieumsatz gesorgt hat.
Aber man nimmt nicht ab, oder?
Doch, habe ich tatsächlich, da konnte ich mich nicht so richtig gegen wehren, was ja jetzt auch nicht das Schlimmste ist, aber also nicht so viel, ehrlich gesagt. Also es war schon ganz gut getimed oder geplant und ich habe das schon, also so einen kleinen Anspruch hat man dann ja auch an sich selber mit ein bisschen sportwissenschaftlichem Background, schon viel Pizza gegessen. so. Ne? Naja, aber ist schon, also witzig ist ja schon in solchen Fällen wirklich, dass du ja irgendwann, jetzt können wir da gleich die Überleitung schlagen, jetzt habe ich dich noch nicht gefragt, du kannst gleich deine Geschichte erzählen, aber als schon mal Vorüberleitung, wenn man dann so Richtung Ultra-Ausdauerbelastungen kommt, ist ja eines der größten Herausforderungen, die man dann so hat, irgendwie den Energiehaushalt zu decken, weil wenn du jeden Tag 5, 6, 7 Stunden auf dem Rad sitzt, und du hast natürlich auch hier Rucksack auf und so, ne? Also du bringst natürlich auch ein bisschen Gewicht mit. Du musst schon für die Leistung auf dem Pedal vielleicht auch ein bisschen mehr Energie aufwenden als normalerweise, wenn du das alles nicht hast. Und das ist ja schon klasse, wenn du morgens zum Frühstück kommst und dir denkst, so jetzt aber mal richtig gemütlich ganz viel Energie aufnehmen. Das ist ja eine sehr schöne Situation, wie ich finde.
Das stimmt, ja. Also ich finde, so. Ich kann das jeden Morgen machen. Also sehr viel Energie, weil ich dann denke, der Tag wird hart und anstrengend. Wird er dann auch, aber ich sage mal rein physisch. Also rein physisch wird er überhaupt nicht anstrengend, aber egal. Ah. Ich habe vorgesorgt, ja. Also ich.
So, deine längste RTF war wahrscheinlich ein RTF?
Nee, nicht richtig.
Nee. Okay. Also Ötztaler Radmarathon, da bist du ein bisschen mehr voraus.
Ja, also da war ich 12 Stunden unterwegs mit Pausen. Da habe ich eine schöne Pause auch gemacht in dieser Labe Schönau, heißt es, glaube ich, irgendwie. Also die letzte große Verpflegungsstation unterhalb des Timmelsjochs, da habe ich mich auch massieren lassen, weil da war ich dann, also da sah ich, dass ich doch gut liege im Vergleich zur Karenzzeit. Also ich bin den Ötztaler das erste Mal gefahren und hatte immer diese Zeit, wann machen sie hinter mir die Strecke zu, so als Maßgabe. Deswegen bin ich auch früh gestartet, also als, glaube ich, gleich in dem ersten Block nach den Profis, weil ich dachte, ja, okay, also irgendwo muss ich ja die Zeit rausholen und nicht eine Stunde später starten und dann cashen sie mich. Ja. Und dann war das aber sehr schön, wobei das Timmelsjoch war dann also wirklich hoch wandern. Es war auch unglaublich heiß. Da hatte dann das Rote Kreuz oder ich weiß nicht, in Italien heißt es Grünes oder Weißes Kreuz dann irgendwie mit der Bergwacht zusammen noch so Wasserstellen aufgebaut und da standen auch schon die ersten hohlen Gesichter am Timmelsjoch unten, wo ich dann dachte, wow, ihr seid wohl zu schnell angegangen, aber das war ein cooles Mahnmal sozusagen, dass ich da nicht einbreche. Also ich habe es dann tatsächlich geschafft nach 12 Stunden, also insgesamt reiner Zeit, aber die längste Kilometerfahrt war tatsächlich die Mecklenburger Seenrunde, die bin ich 2017 mal gefahren, die hat, glaube ich, 300 Kilometer und ich hatte, also Glück und Pech zugleich, weil ich hatte unglaublich gute Pacemaker. Wir hatten eine.
Aber leider das Motorrad vergessen an dem Tag und das Rad mitgenommen, oder was?
So ungefähr. Also, ich bin mit, ein Gruß an dieser Stelle, Björn Hensler, einer der begnadetsten Fotografen, die ich kenne, und Alex Walz wir waren sozusagen ein tolles Trio. Also, eigentlich waren die beiden ein super Duo und hatten mich dann als Rucksack mit dabei. Mhm. Und wir sind da also in der reinen Fahrzeit haben wir einen 30er-Schnitt erreicht, was Björns Form zu verdanken ist, der aber gar nicht darauf trainieren musste, weil der kann das einfach, der wiegt auch nichts. Und ich hing da immer dran und habe geflucht wie ein Rohrspatz, habe dann so ziemlich auch in der Ernährung alles falsch gemacht, weil ich habe dann halt über Kreuz geguckt, nicht richtig gegessen und irgendwann bin ich dann mal, glaube ich, bei Kilometer 170 oder so richtig eingegangen in kurz vor einer Verpflegungsstation und bin dann auch wirklich die letzten 10 Kilometer mit unter 150 Watt gefahren. Also richtig, ich hatte Watt wandern gemacht und musste reißen lassen. Und habe also dort dann alles gegessen, was ging oder worauf ich Lust hatte. Und das war eine sensationelle Kombination. Glaube ich, ein Liter Cola, zwei Tafeln Schokolade und ein Kilo Erdbeeren. Und wir mussten dann wieder aus dieser Labestation, also wir hatten noch über 100 Kilometer vor uns und ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass noch irgendwas passiert. Und es ging natürlich gleich danach wieder ganz leicht den Berg hoch. Und ich habe gesagt, so, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt und ich fahre und ich steige aus und also die ganze Zeit geflucht, so ähnlich wie du auf dem Weg nach Gelnhausen. Die Jungs waren aber dann relativ stoisch und haben mich, glaube ich, granteln lassen. Und wir fuhren dann also diesen Anstieg hoch, ich glaube, ich bin auch nicht schneller als 100, also nicht mehr als 170 Watt getreten, für einen Anstieg ist das ja echt läppsch. Und irgendwann kam dann so langsam, ein Gruß an Carsten an dieser Stelle, der Zucker tatsächlich ins Blut und die letzten 100 Kilometer, da konnte ich sogar teilweise vorne in der Gruppe fahren. Also kam alles wieder zurück und Neubrandenburg, Start- und Zielort, kam dann immer näher. Und ich habe mich tatsächlich nachher, also Richtung Ziel besser gefühlt als bei Kilometer 100. Das war meine längste und die schönste war, also manchmal passieren ja so lange Ausfahrten auch aus dem Schwachsinn raus. Da war ich auch wieder mit besagtem Alexander Walz, der heute noch bei der Roadbike arbeitet. Da waren wir in Kaltern am See und haben da so unser privates Trainingslager gemacht. Und da waren wir dann auch schon vorher in den Dolomiten. Aber irgendwie war das Wetter schlecht, sind wir nach Kaltern runter. Und irgendwann sind wir nach einem Tag, wo wir am Tag davor auch schon länger gefahren sind, sicher so 150, 160 Kilometer, sind wir irgendwie aufgestanden, haben lange gefrühstückt, war so zwischen 10 und 11 und kamen auf die schwachsinnige Idee, lass uns doch mal zum Gardasee fahren. So, war Juni, lange Tage.
Kannst du machen.
So, oder beziehungsweise ja, genau. Richtung Gardasee. Ja, und dann sind wir gefahren, haben uns natürlich dann in Höhe Trento tierisch verfranst.
Man kann sagen, so Mezzo Corona und Mezzo Lombardo und so, ne?
Genau,
so,
ja.
Sind das nicht die Orte da?
Genau, und Mezzo Mix, ja, also da.
Mezzo Mix, ja, genau, Mix der bekannte auch. Italienische Ort,
genau.
wo das Getränk herkommt, genau.
Wir haben es dann am späten Nachmittag dann geschafft, in Riva zu sein und haben dann auch gedacht, ja, irgendwie mit dem Wind, der müsste uns ja dann wieder hochtreiben. Auf jeden Fall, nichtsdestotrotz, wir sind dann, glaube ich, am Ende dann, als wir in Kaltern wieder ankamen, hatten wir 240 Kilometer auf der Uhr. Ja. Rückzugs dann jede Trafik oder jeden dieser kleinen italienischen Kioske mitgenommen, wo es Orangina gab und alles Mögliche reingezogen und haben es aber dann noch geschafft, auf dem Radweg, das kurz vor Kaltern dann also wirklich noch einen Sprint Royal hinzulegen, den ich gnadenlos versemmelt habe. Aber das war auch so eine Fahrt, das war so eine epische Fahrt, die man vorher nicht plant, die ewig lang war, ein schöner Tag, aber also gefühlt der längste war der Ötztaler Marathon, der zahlenmäßig längste war war die Mecklenburger Seenrunde und das epischste war sicher diese Gardasee-Geschichte komplett ohne Vorbereitung, nichts richtig in den Trikottaschen außer Kreditkarte und ein bisschen Geld. Aber das sind irgendwie sind so spannende Geschichten auch, was man da unterwegs isst und das ist ja auch so ein Thema.
Man halt, wenn man mit dem Rad unterwegs ist, alles.
Wo wir jetzt gleich dabei sind, ich glaube, wenn es um Ultra-Langstrecken-Geschichten geht, dann verabschiedet man sich irgendwann von Gels und Riegeln, gell? Also, ja. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast bei deiner Geschichte, aber
egal, sonst wir driften ab, wenn ich das jetzt auch noch erzähle, wenn ich jetzt auch noch raushole, dass ich vorher 6 Wochen mich oder 8 Wochen, glaube ich, irgendwie ketogen ernährt habe und hasse nicht gesehen, da wurde die Herausforderung ganz schön groß. Aber das machen wir mal an anderer Stelle, das Thema vielleicht. Aber all das, was wir originalen Nix-Gönner hier so an Leistungen vorzuweisen haben, ist natürlich nichts. Im Vergleich zu dem, wo wir jetzt eigentlich drüber reden wollen, also du hast es eben schon passend gesagt, wenn man, ich für meinen Teil habe damals irgendwann, hat mich dieses Thema Ultra-Ausdauer interessiert, das war noch zu Studentenzeiten, ich habe darüber meine Masterarbeit geschrieben in 2012 und hatte so von 2010 an ungefähr mit einer relativ großen Gruppe zu tun, die sich, liebe Grüße an alle, sollte irgendeiner sich verlaufen haben und diesen Podcast hören, ihr wisst, wer gemeint ist, und mit einer relativ großen Gruppe zu tun gehabt, die ja so ein Konglomerat gewesen ist aus Kumpels, Bekannte, der eine kennt den, der nächste den und so weiter, die so ein Stück weit aus dieser ganzen Brevet Ultra-Cycling und so weiter Szene kam. Wenn man das mal einmal erstmal da schon mal differenziert, also natürlich gibt es ja auch bei dem Thema Ultra-Cycling so richtige Rennformate, also es gewinnt der, der als erster im Ziel ist oder beziehungsweise die kürzeste Zeit hat und so. Nehmen wir als Beispiel das, ja, das legendärste ist wahrscheinlich das Race Across America, ne? Also man fährt einmal von links nach rechts in den USA. Und dann, ich glaube, so die gängigen Leute kennt man, ne? So ein Christoph Strasser dürfte jemand sein, der, der allseits bekannt ist, der das Rennen ja so, der so ein bisschen sowas wie der Seriensieger ist, des Race Across Americas als Solofahrer. Dann gibt es bei diesen Rennformaten ja immer auch unterschiedlichste Kategorien. Also wie beim Ram gibt es ja, du fährst das alleine, du fährst das in Zweiergruppe, in Vierergruppe, in Achtergruppe. So, je nachdem, was halt so deine Intention ist und je nachdem auch, also keinesfalls despektierlich gemeint, aber so, das hat ja auch dann in Amerika gerade viel, ist das auch ganz viel so dieser Charity-Gedanke, ne? Wenn du in so einem Achterteam unterwegs bist, da sind dann gerne auch immer mal zwei, drei Prominente dabei und so, die da mitfahren und wo für eine Spendenaktion Geld gesammelt wird und so weiter. Also das ist ja da immer sehr populär. Und was es neben diesen Rennformaten gibt, ist halt dann das sogenannte Brevet, wie man das nennt. Und beim Brevet muss man immer dazu sagen, das ist kein Rennformat. Also da geht es jetzt nicht darum, als Erster von A nach B zu kommen, sondern bei Brevets ist das immer so, dass man als Aufgabe hat, auch vor allen Dingen für sich selber eine gewisse Wegstrecke zu schaffen, um es mal vereinfacht zu erklären. Das sieht dann so aus, dass auch diese Strecken irgendwo vorgegeben sind. Also es gibt dann quasi immer so eine Art Route dazu. Und es gibt auch immer sowas wie ein zeitliches Limit, in dem man das geschafft haben muss. Also ich erinnere mich dunkel, ich weiß es nicht mehr ganz genau, vielleicht hast du es auf dem Schirm, aber ganz konkret bei Paris-Brest-Paris, das ist sicherlich so eines der, wenn nicht das populärste Brevet, was es in Europa so gibt. Das wird alle 4 Jahre ausgetragen. Wie der Name sagt, geht das halt von französischer Hauptstadt einmal an die Atlantikküste nach Brest. Das sind dann so roundabout 600, knapp über 600 Kilometer, je nach Streckenführung, wie die in dem Jahr halt so ist. Und dann wieder zurück nach Paris und dann hat man so um die, sagen wir mal vereinfacht, 1200 Kilometer. Und das Rennen sieht dann so aus, ich meine, dass damals das Zeitlimit so bei um die 80 Stunden, ich glaube 82, 84, vielleicht auch 80, ich weiß es nicht ganz genau, lag. Und ja, dazwischen gibt es halt immer entsprechende Kontrollstationen, wo man halt nachweisen muss, dass man da gewesen ist. Und Kontrollstation heißt ganz hemdsärmlich, man bekommt vorher, wie bei einer RTF quasi auch, so ein Sammelheftchen. Dann holt man sich einen Stempel ab an der Kontrollstation und dann kann man hinterher nachweisen, hier, ich habe alle 17 Kontrollstationen mitgenommen und bin jetzt wieder in Paris und habe das demnach dann geschafft. So, und das ist eigentlich so, dass das Prinzip, also sehr vereinfacht jetzt erklärt, die Brevet-Fans, Teilnehmer, wie auch immer, die vermissen jetzt noch 17 entscheidende Punkte, die beim Brevet wichtig sind, das sehe ich ein, das ist natürlich auf jeden Fall so, aber ich glaube, so für den groben Überblick an alle dürfte das ausreichen, genau. Und wir hatten halt bei uns 2010 eine Gruppe von Athleten, die auf uns zugekommen ist und dieses Rennen fahren wollte. In 2011 hat das stattgefunden, also 2011, 15, 19, ne? 4-Jahres-Rhythmus. Also es findet wieder in 2023 dann wahrscheinlich statt. Es sei denn, es hat da jetzt irgendwie eine Verlegung gegeben, das weiß ich gerade nicht. Und ja, dann hat man also eine Gruppe Radfahrer, die sagen, so, wir wollen das zusammen fahren. Die hatten sicherlich etwas abseits des eigentlichen Brevet-Gedankens, und das darf man jetzt als eingefleischter Brevet-Fahrer durchaus kritisch sehen, aber die hatten durchaus die Intention, das ganze Ding auch schnell zu machen. Also die wollten nicht nur ankommen, sondern die wollten das möglichst relativ weit vorne beenden. Also es gibt dann hinterher schon Ranglisten, es gibt quasi nicht nur geschafft und nicht geschafft, sondern es ist auch nach Zeiten eingeteilt und sowas. Und da scheiden sich so ein bisschen, also das ist so eine philosophische Diskussion, ist das jetzt eine gute Sache, dass man da irgendwie schnell fahren will, ja oder nein und so weiter, aber auch das lassen wir jetzt außen vor. In jedem Fall hatten die Intention, das Ganze schnell zu machen und wollten dann von uns, oder ich habe die dann alle oder den größten Teil davon trainiert, ich habe mit denen Leistungsdiagnostiken gemacht und so weiter und wir haben die dann quasi auf diese Veranstaltung vorbereitet. Und meine, wenn ich jetzt zu dem wissenschaftlichen Teil komme, den du eben so hochtrabend angekündigt hast, dann ist das damals ehrlich gesagt entstanden, weil ich da 2010 gestanden habe und mich gefragt habe, so hier mit Training und so, alles gut und schön, ne? Man kann sich sicher sein, die brauchen eine höchstmögliche Schwellenleistung, die müssen einen tollen Fettstoffwechsel haben und so weiter und so fort. Das ist also relativ in Anführungsstrichen einfach. Wenn man dann aber an die Umsetzung denkt, also das Brevet oder das Rennen selber, um jetzt auch dann so ein bisschen vielleicht auch, wir können auch gerne gleich zum Race Across America noch ein bisschen was erzählen und so weiter, dann habe ich mich vor allen Dingen gefragt, ja, was muss man, was brauchst du denn jetzt eigentlich, um so eine Veranstaltung irgendwie überhaupt zu beenden? Also was ist denn hier an energetischen Faktoren überhaupt notwendig? Wie muss man sich verpflegen? Wie macht man das mit Schlaf und Schlafmangel? Und wenn man nicht richtig essen kann, weil man nie oder seltenst Ruhephasen hat, also man muss natürlich eigentlich bei so einer Veranstaltung davon ausgehen, dass man keine planmäßigen Pausen hat. Also man hält zwar an den Kontrollstationen an, holt sich einen Stempel, aber das ist normalerweise eine Geschichte, wenn du schnell sein willst, reden wir hier halt im Minutenbereich und sowas, ne? Also nichts, was, wo du jetzt irgendwie Mittagspause machst jedes Mal und so. Und dann bin ich irgendwann, dann habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich ganz cool, das wissenschaftlich auch zu beleuchten. Und dann haben wir da rund um diese Veranstaltung eine relativ groß angelegte wissenschaftliche Datenerhebung gemacht, um hinterher zu schauen, von über Energiehaushalt, über Flüssigkeitshaushalt bis hin zum Hormonhaushalt, wie sich das in Anlehnung an so eine Ultraveranstaltung halt irgendwie ändert oder welchen Einfluss diese Ultraveranstaltung darauf hat.
Genau. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, also 2019 war es so, dass, also Solo Bike, so nennen die das, das kommt immer auf den Start an, also die am Sonntag zwischen 16 und 17.30 Uhr gestartet sind, genau. Die hatten ein Zeitlimit von 80 Stunden und das maximale Zeitlimit, die Sonntagabends dann in die Nacht reingefahren sind zwischen 18 und 21 Uhr, die hatten ein Zeitlimit von 90 Stunden, also
genau, damit das man ist sich dann auch so ein bisschen nach Kategorien eingeteilt, genau. Also es gibt auch keinen scharfen Start, sondern es gibt Startgruppen zum Beispiel, ne? Also es ist dann nicht so, dass alle auf einmal starten, sondern das wird so ein bisschen in Feldern gemacht und so, ganz genau. Und man kann sich da so ein Stück weit eintragen, um überhaupt daran teilnehmen zu können. Das fand ich mal ganz spannend. Das kann jetzt nicht jeder machen. Das ist immer so, ehrlich gesagt, mein Kritikpunkt zum Beispiel am Langstreckentriathlon. Da gibt es quasi kein Einstiegskriterium, ne? Jeder kann sich anmelden, egal wie gut man darauf vorbereitet ist, ja oder nein. Was finde ich kritisch zu sehen ist, als dass das ja schon einfach eine immense Belastung ist und da theoretisch jeder teilnehmen darf. Und bei den Brevets ist es aber so, dass du auf dem Weg dahin nachweisen musst, dass du in einem gesetzten Zeitraum diverse kleinere Brevets, kleinere in Anführungsstrichen, also gerne mal 600 Kilometer am Stück, irgendwo gefahren sein musst. Und diese Brevets, die gibt es auch in Deutschland, da gibt es da relativ viele von, aber auch natürlich ganz viel so in Frankreich und Co. Und das finde ich so als Einstieg ganz cool. Also man muss erstmal nachweisen, dass du 200, 300, 500, 600 und so weiter Kilometer fahren kannst. Und wenn du die in diesem Jahr oder in einem, ich weiß nicht, ob es ein Jahr ist oder anderthalb oder zwei Jahre, ich bin mir nicht ganz genau sicher, absolviert hast, dann darfst du überhaupt erst quasi an eben dieser Veranstaltung teilnehmen. So ist es ja beim Ultracycling generell, ne? Auch wenn du jetzt das Race Across America absolvieren wollen würdest, dann musst du dich als Solo-Starter dafür qualifizieren. Also da geht es dann wirklich auch darum, dass da die Qualifikationsbedingungen durchaus relativ stringent sind, als dass du halt in, was weiß ich, einem bestimmten zeitlichen Rahmen dann das Race Around Ireland oder das Race Around Italy und wie die alle heißen, ne, halt absolviert haben musst. Genau.
Ich glaube, es gibt so eine Ausnahme. Also ich habe auch vor dem heutigen Talk mich so ein bisschen versucht schlau zu machen. Also du kannst, es gibt zum Beispiel London, Edinburgh, London und da ist, ja. Dafür muss man jetzt nicht diese Privé-Anforderungen erfüllen oder jedenfalls nicht diese. Also da gibt es den einen oder anderen.
Ja, weil die nicht Teil der EU sind, ist das.
Ja, gut, das mag natürlich auch sein.
Nein, Quatsch.
Also die natürlich nicht, aber. Das wird als Radmarathon irgendwie wohl so ein bisschen also eingeordnet und das ist, glaube ich, der Grund, warum man diese Brevets, also ich glaube 600 ist der längste, den man für Paris-Brest-Paris fahren muss, dass man also diese Brevet-Sammlung und der Nachweis ist dann nicht so extrem.
Ja, und ist dafür aber, glaube ich, auch ein bisschen länger, ne?
London?
Also London, Edinburgh, London sind, glaube ich, 1400 oder 1600 Kilometer.
Das kann sein, da gucke ich jetzt gleich nochmal.
Also ich weiß, dass es, ich glaube, im Jahr nach Paris-Brest-Paris 2012 oder 2013 ausgetragen wurde, da gab es die große Diskussion, ob diese Gruppe dann nochmal dran teilnimmt und so. Ja, wie dem auch sei. So, wenn wir uns das jetzt nochmal vielleicht, also was wir ja jetzt hier heute wollen, ist so einen groben Einblick geben, was halt so dieses Ultracycling irgendwie bedeutet. Wir können da noch 17 Podcast-Folgen zu machen, weil offen gesprochen ich habe es heute mit 17, ne? Kann sein, dass ich schon dreimal 17 gesagt habe. Was für, vor allen Dingen auch eine unglaublich hässliche Zahl, weil krumm und so. Mach die Radio-Lautstärke auf 17 und du kannst aussteigen. Egal, anderes Thema. Das Tolle daran ist halt, also das war immer so mein Reiz damals. Ich war dann bei Paris Presse Paris in 2011 als Betreuer und dann in 2014, glaube ich, beim Race Across America mit einem Zweierteam. Und das Beeindruckende dabei ist halt wirklich, dass man sportwissenschaftlich im Ausdauerbereich da eigentlich alles irgendwie auf dem Radar haben muss, ausfindig machen muss, was man sich so vorstellen kann. Also zum einen geht es ja um die reine Leistungsfähigkeit des Sportlers mit all den physiologischen Faktoren, die dafür wichtig sind, von Fettstoffwechsel und Co. angefangen. Dann haben wir das ganze energetische Thema. Da war 2011 die Herausforderung, Paris-Brest-Paris ist alles unterwegs Nahrung, sage ich mal. Also da gab es jetzt selten die Möglichkeit, alle 3 Stunden irgendwie Messer und Gabel rauszuholen und hier das große Mittagessen zu vertilgen. Wohingegen wir 2014 beim Race Across America gewesen sind mit einem Zweierteam. Und dieses Zweierteam ist quasi eine Woche lang immer im 2-Stunden-Rhythmus, hat sich das abgewechselt. Also 2 Stunden fahren und dann war 2 Stunden lang der andere dran. Und das heißt also, man hatte in den 2 Stunden die Möglichkeit, halt auch normale Nahrung, feste Nahrung, auch mal etwas nicht, also unsportliche Nahrung, sage ich jetzt mal salopp, irgendwie zuführen zu können, was halt schon mal das Spiel deutlich erleichtert hat. Dafür muss man jetzt fairerweise sagen, ist das Race Across America halt 4-mal so lang. Also es sind ja 4.800 Kilometer so roundabout. Man ist also, wir haben damals 6 Tage und 9 Stunden, 6 Stunden, ich glaube 6 Tage und 9 Stunden, ich bin mir nicht ganz genau sicher, also knapp über 6 Tage dafür gebraucht. Die Solofahrer brauchen ja so, also Christoph Strasser kann man so ein bisschen außen vor lassen, der ist extrem schnell mit, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, der müsste so um die 8,5 Tage brauchen, glaube ich, wahrscheinlich. Oder ich weiß nicht, ob der die 8 schon unterboten hat, das kann auch gut sein. Aber man liegt da ja so normalerweise im Bereich von um die 10 Tage, so kann man sich vorstellen, so 1,5 Wochen. Und das sind dann schon immer extreme Anforderungen. Und beim Race Across America kommt jetzt noch hinzu, man hatte unter anderem die Faktoren Höhe. Also ich glaube, der höchste Punkt des Rams liegt so auf 3.300 Meter. Ist alles gerade so ein bisschen Gedächtnis hier. Also bitte nicht für bare Münze nehmen. Und unter anderem auch Hitze. Also man fährt ja da durch die Wüste durch, da rund um Vegas und so und Palm Springs, da die Ecke. Und da kann man ja gerne mal dann die Situation am 2., 3. Tag haben, dass man da auch mal irgendwie, weiß ich nicht, 44 Grad hat oder so, also alles andere oder auch mehr, also alles andere als irgendwie angenehm. Und das fand ich damals total spannend, weil man all das bedenken musste und im Vorhinein irgendwie zumindest so gut es ging, also so wie es gerade halt möglich ist, zeitlich, monetär, organisatorisch, halt alles mal irgendwie so ein bisschen antesten musste, ne, und irgendwie dafür sorgen musste, dass man das alles so ein bisschen ausprobiert hat. Und ja, das war super spannend, es war eine tolle Erfahrung und ehrlich gesagt, deswegen sprechen wir da heute auch so drüber, ich kann mich noch sehr gut an 2011 erinnern und was dann auch so in den Ergebnissen rauskam, was so in der wissenschaftlichen, in den Publikationen, also ich habe da damals zusammen mit Carsten, also Dr. Carsten Köhler, wir haben ihn hier schon 2-mal zu Gast gehabt, da auch wissenschaftliche Veröffentlichungen zu gehabt in irgendwelchen internationalen Journals und das war super spannend, weil das auch ganz viel Mehrwert geboten hat für uns oder mich in der weiteren Arbeit, wenn es um so diese Ultra-Cycling-Geschichte ging. Man kann ganz klare Abgrenzungen zum Langstrecken-Triathlon finden. Das ist zum Beispiel dann wieder was ganz anderes. Also auch wenn man da denkt, Ultra und so, ist es nicht alles Ultra jetzt gerade, sondern man muss da schon sehr fein unterscheiden, was halt so der Umfang, was den Umfang angeht, was die Intensität angeht. Dann kann man einfach Langstrecken-Triathlon nicht mit ins Boot schmeißen, weil das halt natürlich 3 unterschiedliche Disziplinen sind. Das kommt dann noch hinzu und ja. So war die Entstehungsgeschichte quasi des wissenschaftlichen Hintergrunds.
Das bedeutet im Endeffekt, also wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe, diese gesamten Ableitungen, die man generell macht, 90 Gramm Kohlenhydrate die Stunde, 1 bis 1,5 Liter Flüssigkeit in der Stunde, diese ganzen Geschichten, kein Protein oder wenig Protein oder vielleicht sogar gar kein Protein, auch gar kein Fett, das sind alles Geschichten, die bei sehr wahrscheinlich aufgrund der Dauer der Belastung gar nicht mehr bei so Ultra-Geschichten funktionieren, ja. Also wenn ich länger als 12 oder 24 Stunden unterwegs bin, dann braucht mein Körper ganz einfach eine, eine andere Makro- und auch Mikronährstoffzusammensetzung, als wenn ich in Anführungszeichen nur 12 Stunden unterwegs bin oder beim Triathlon 8 oder 10 Stunden.
Ja, ja, und genau, also und das war halt so ein bisschen die Herausforderung, vor der man gestanden hat, ne? Also man, stellen wir uns das bildlich vor, es ruft jemand an und sagt, hallo, wir sind 14 Leute oder 18 waren es damals, glaube ich, zum Start, wir möchten gerne Paris-Brest-Paris fahren, könnt ihr uns da helfen? Und dann stehst du da und denkst dir, ja, kann man mal gucken, was da so gibt. Und dann fängst du natürlich auch an, schon mal so die wissenschaftliche Literatur zu durchwühlen und zu schauen, was hat es da schon mal an Erkenntnissen gegeben, wie ist der Energieverbrauch, die Energiezufuhr, wie setzt sie sich zusammen und so weiter und so fort. So, und dann gibt es vereinzelte Studien auf jeden Fall, die unter anderem schon mal das Race Across America herangezogen haben, als Rennen, auf dem man dann wissenschaftliche Erkenntnisse zieht. Wenn man aber so gerade bei der ich nenne es jetzt mal Basisliteratur unterwegs ist, dann stößt man halt sehr schnell an seine Grenzen. Also Basisliteratur, ich meine schon alles, was international publiziert ist, auch von den ganz, ganz großen Wissenschaftlern der Sportwissenschaft, der Ernährungswissenschaft und so weiter und so fort. Wenn man sich als Beispiel mal, das ist immer so die Referenz, ne, du kennst es, wir haben da schon öfter drüber gesprochen, aber so das American College of Sports Medicine anguckt, dann ist das immer so ein bisschen sowas wie die Generalinstitution, die alle paar Jahre zu einem bestimmten Thema sowas wie eine Art Zusammenfassung des aktuellen wissenschaftlichen Standes, sagen wir es mal so, veröffentlicht. Und den gibt es unter anderem auch für das Thema Nutrition in Endurance Exercise, so ungefähr. Also alles, was mit Ernährung und Ausdauerbelastung zu tun hat. So, und da gibt es teilweise auch mittlerweile so Winks auf die Ultra-Ausdauerbelastung. Bis dato ist das aber so, dass Ultra, also oder Langzeitausdauerbelastung, wie auch immer man das nennen mag, halt gerne in der wissenschaftlichen Literatur so eine Belastung ist, die schon mal bei 3 Stunden anfängt. So, wo jetzt jeder zweite Hörer wahrscheinlich sagt, ja, was soll ich denn damit? Ne? 3 Stunden, dafür ziehe ich mir nicht mal die enge Hose an, so ungefähr, sondern dann fahre ich noch in Jeans. Und das, so ging es mir damals auch. Also es gab die Basisliteratur und die Basisliteratur hat gesagt, naja, bei allen Belastungen, um mal jetzt so ein bisschen den wissenschaftlichen Standard da einzubringen, über 3 Stunden ist halt total wichtig, den Kohlenhydrathaushalt irgendwie auszugleichen, weil die Kohlenhydrate so der wichtigste limitierende Faktor sind bei dieser Belastung. So, würde man jetzt zum Beispiel als Langstreckentriathlet hingehen und sagen, ja, passt, kannst du genau so sagen. Er ist halt definitiv so, als dass natürlich die Glykogenspeicher, ne, wenn beim Marathon der Mann mit dem Hammer kommt, dann liegt es ja ausschließlich daran oder zu allergrößten Teilen daran, dass die Glykogenspeicher sich dem Ende leeren oder dem Ende nähern und leeren und deswegen halt irgendwann der Körper sagt, so hier, ne, bis hierhin und nicht weiter, ab jetzt bitte gehen. Und jetzt haben wir aber die Situation, dass bei diesen Ultra-Ausdauerbelastungen irgendwie relativ zügig auch klar geworden ist, dass da so die Literatur so ein bisschen an ihre Grenzen stößt, weil sie dann auch nicht, also sie kann eigentlich gar nicht präzise genug sein. Also es ist an der Stelle hier keine Kritik an der wissenschaftlichen Literatur, sondern es ist eher so, die Veranstaltungen sind so besonders, dass man darüber hinausdenken muss. Also man kann dazu, also es ist relativ schwierig, da wissenschaftliche Studien zuzumachen, weil es keine Laborbedingungen sind. Man macht das im Feld und so weiter und so fort. Man hat wahnsinnig viele Einflüsse, kann man sich vorstellen, ne, wie Wetter und Co. Mhm. Es ist ja jetzt nicht standardisiertes Ergometerfahren, sondern irgendwo durch die Bretagne rollern und so. Und ich will keine Kritik an der Literatur üben, sondern nur deutlich machen, dass so auch die Standardempfehlungen, die darin enthalten sind, halt für diese Veranstaltung einfach nicht ausreichen. Also ich gebe ein Beispiel. Die klare Empfehlung ist halt dann bei so langen Belastungen dafür zu sorgen, dass klar der Kohlenhydrathaushalt das Limitierende ist. Und die Empfehlung ist dann, so wie man das halt aus dem Triathlon und Radsport mittlerweile auch, so würde ich jetzt vorsichtig mal sagen, gängig kennt, Kohlenhydrate so im Bereich von 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zuzuführen. Also ne, für uns beide jetzt quasi so um die 80, 90, 100 Gramm, so nach dem Motto, ist pro Stunde zuführbar. So, und dann wissen wir alle mittlerweile, naja, wir sollten schon multitransportable Kohlenhydrate nehmen, ein Mischverhältnis haben aus Glucose, Fructose, je nachdem, ne, Maltose und so weiter. Das ist ja basic. Also Stuff, so vom Prinzip her. So,
lass mich mal ganz kurz unterbrechen, also nur ein Rechenbeispiel machen. Wie lange waren die bei Paris, Brest Paris nochmal unterwegs?
Also waren 1200 Kilometer, die hatten eine reine Fahrzeit von über 42 Stunden, also 42 Stunden, 48 Minuten, glaube ich. Also die sind das alle als Gruppe gefahren, das sei noch ergänzt.
Ja.
Es sind von 14 gestarteten am Ende 12 ins Ziel gekommen. Wir hatten leider zwei Ausfälle zu vermelden, die aber beide nicht aus energetischen oder irgendwas Faktoren ausgeschieden sind. Das ist immer so wichtig bei der Untersuchung. Und die Gesamtbelastungszeit waren 54 Stunden. Also die hatten so eine leichte Latenz von, ich sage jetzt mal einfach 8 Stunden oder nee, so viel waren es nicht, knapp 6 Stunden in Anführungsstrichen Pause. Wobei man jetzt einfach nur sagen muss, das ist die Differenz zwischen reiner Fahrzeit, also wirklich, es wird gerollert, und halt eben nicht reinfahren. Ja. Also da war ein Unwetter dabei von 2-3 Stunden. Ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern. Ich hatte auch durchaus nicht die besten Nächte, weil man natürlich auch als Betreuer wenig geschlafen hat oder gar nicht geschlafen hat in dem Fall. Und dann gab es ein Unwetter, dann gibt es immer mal eine Panne und so weiter und so fort. Ne? Pinkelpause etc. Kann man sich also überlegen. Die hatten eigentlich nur so 6-6,5 Stunden Pause. Davon war aber keine Pause kontrolliert für Nahrungsaufnahme zum Beispiel. Ne? Also es gab nicht die Intention, da jetzt alle paar 300 Kilometer irgendwie eine feste Mahlzeit zu servieren, sondern es war ganz klar, vielleicht muss man das noch dazu sagen, die Organisation und Verpflegung sieht so aus, wir hatten Begleitfahrzeuge und jeder Sportler hat quasi mehrere Boxen. Und in diese Boxen oder diese Boxen werden bei bestimmten Kontrollstationen aufgestellt. Kontrollstationen müssen so, ich weiß nicht ganz genau, es waren so ungefähr 10 bis 14, sage ich mal, also roundabout alle 100 Kilometer eine, so kann man sich vorstellen. Also kann man jetzt grob überschlagen, ich glaube, die sind am Ende gefahren, weiß nicht, 28 km/h im Schnitt, also grob überschlagen kommt alle 3 bis 4 Stunden, je nachdem, ne, wie schnell du bist, in welchem Abschnitt, kommt so eine Kontrollstation. Und jeder Sportler hat quasi an diese Kontrollstation immer seine Box geliefert oder seine Boxen geliefert bekommen. Aber natürlich in einem rollierenden System. Also die Betreuer sind nicht von Station zu Station gefahren, weil du halt, das organisatorisch war das nicht machbar, sondern du musstest schon gucken, okay, in dem Auto sind jetzt die Boxen für Kontrollstation 1, 3, 5 und 7 und im anderen Auto für 2, 4, 6 und 8, so nach dem Motto. Und in diesen Boxen hattest du deine Verpflegung, wo du halt immer nachfüllen konntest und das dann quasi in die Trikottasche gepackt hast. Ne? Und das ist erstmal so die absolute Grundversorgung gewesen, was die Energie anging. Und was wir dann gemacht haben, war quasi immer, ne, wir haben am Anfang in Paris gesessen und uns jede Box aufgeschrieben exakt und geguckt, was ist drin. Und dann halt geguckt, nachdem der Stopp vorbei war, was ist jetzt noch drin? Also ergo, was ist halt, was hat der Sportler halt mitgenommen? Und dann an der nächsten Kontrollstation wieder aufgeschrieben, was hat er jetzt wieder mitgebracht? Also wenn du dir da 3 Liter Flüssigkeit rausnimmst und du bringst 1 Liter wieder mit zur nächsten Kontrollstation, dann wurde das natürlich wieder abgezogen. Also es war durchaus nicht ganz einfach. Also Grüße an alle Helfer. Man kennt Jonas noch, unseren heutigen Aerodynamiker, der war damals ganz frisch mit dabei. Und wir waren quasi zu dritt und haben das wenn man so will, erarbeitet oder erhoben oder so, weil jetzt kann man sich vorstellen, das war organisatorisch halt nicht gerade wenig Aufwand. Nur, und jetzt reden wir gerade nur von der Energiezufuhr. Jetzt haben wir noch nicht von Blutabnahmen und so weiter gesprochen, die da gemacht wurden. Nee,
ich wollte es einfach nur wissen, weil wenn ich jetzt, also wenn wir beide jetzt Paris fahren, dann packen wir einmal was in unsere Trikottaschen rein und dann essen wir, glaube ich, immer an den Verpflegungsstationen oder unterwegs, wenn es einen Crepe-Stand gibt oder einen Grillstand oder sonst irgendwas. Also
genau. Jetzt,
das wollte ich einordnen. Die andere Frage, warum ich wissen wollte, wie lange die unterwegs sind, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ist jetzt ja reine Theorie, ich glaube, da wirst du gleich was dazu sagen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, du führst 90 Gramm Kohlenhydrate die Stunde zu und wir machen das mal ganz einfach in Gels und sagen, ein Gel hat 30 Gramm Kohlenhydrate, das kommt ungefähr so hin oder ein Riegel hat sowas auch. Nehmen wir jetzt mal Gel, dann hätten wir 3 Gels in der Stunde und ich würde mal sagen, bei reinen 42 Stunden Fahrzeit ist es ja weit über, eigentlich sind es dann 126 Gels, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe und mal ganz ehrlich, wer schon mal in seinem Leben 10 Gels hintereinander gegessen hat innerhalb von 8 Stunden, weiß, dass er das nicht mehr machen muss. Also daran sieht man ja so ein bisschen, was da eigentlich kommt. Und jetzt wäre halt auch die Frage, ein Gel ist, glaube ich, eine klassische reine Kohlenhydratquelle. Da wird noch irgendwie ein bisschen was dran sein, dass es nicht verdirbt wie Konservierungsstoffe. Vielleicht wird da noch ein bisschen Magnesium reingemischt. Aber ich würde mal sagen, ein promilleartiger Zustand, also es ist zu 100% Zucker, wie auch immer der, aus was für Quellen, ob das jetzt Fructose und Glucose ist, ja. Das ist ja mal egal. Das würde ja gar nicht funktionieren, oder? Also das jetzt, macht ja kein Magen-Darm mit.
Ja, und jetzt kommen ganz viele limitierende Faktoren, okay. Weswegen eben genau da die klassische Literatur beim Thema Energieaufnahme so nicht, wie du es völlig richtig gesagt hast, nicht funktioniert. Und zwar, das ist schon mal angefangen bei, und das hast du gerade treffend gesagt, also wenn man jetzt mal von den Gels ausgeht und jeder, der schon mal versucht hat, 90 Gramm pro Stunde zuzuführen, der weiß vor allen Dingen, also unabhängig, wo es herkommt, ob es Gels sind oder Pommes, der weiß vor allen Dingen auch, dass dafür Magen- und Darmtrakt auf jeden Fall trainiert sein müssen. Also wenn man von diesen 90 Gramm spricht, dann ist das nett. Aber man muss den Körper erstmal dahin kriegen, dass er das auf jeden Fall aufnimmt. Das zum Beispiel ist ja eine der ganz großen Herausforderungen beim Langstreckentriathlon, dafür zu sorgen, dass du halt im ganz Speziellen auf dem Rad in der Lage bist, irgendwie bestmöglich da die Kohlenhydrate zu verarbeiten, die du reintust. Ne? Weil da sind die ja lebenswichtig, leistungsentscheidend, wie auch immer. Und bei Paris-Brest-Paris oder bei jeder Ultrabelastung, sage ich mal, die halt dann nicht einfach nur, ist mal total komisch, wenn man das sagt, aber nicht nur über 12 Stunden geht, sondern auch mal über einen Tag oder zwei oder eine ganze Woche, stößt man halt an die Limitation, dass nicht mehr die Kohlenhydrate das Entscheidende sind, sondern der Gesamtenergiehaushalt vor allen Dingen energetisch das Entscheidende ist. Weil man sich überlegen kann, natürlich wird so eine Veranstaltung mit einer relativ geringen Intensität gefahren. Also jetzt in Zahlen gesprochen für unsere Gruppe, ich habe jetzt die Eckdaten nicht ganz im Kopf, aber gehen wir davon aus, so um die 70 Kilo Gewicht haben die gehabt. Die hatten eine V2 Max, das habe ich eben nochmal nachgeguckt, weil ich das für die Leistungsbeschreibung immer relativ wichtig finde, von 63 Millilitern im Schnitt, also durchaus sehr gut trainierte Athleten. Ne? Das sind keine, also die würde ich nicht mehr als normale Hobbyfahrer bezeichnen, sondern wenn man sich mal anschaut, wie viele wissenschaftliche Untersuchungen es gibt, die im normalen Bereich sind, sage ich mal, wenn man die mit Sportstudenten und was weiß ich was durchführt, dann ist 63 Milliliter eher ganz weit oder relativ weit oben anzusiedeln. Und vor allen Dingen, die Gruppe war halt natürlich älter, also die waren jetzt nicht 22 im Altersdurchschnitt, sondern, wie gesagt, ich habe es jetzt gerade nicht genau vor Augen, aber Ende 30, Anfang 40, sage ich mal. Dann muss man sich überlegen, dass durch diese niedrige Intensität natürlich relativ wenig Kohlenhydrate auch verbraucht werden, wenn der Sportler entsprechend leistungsfähig ist. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Und die sind jetzt gefahren mit einer durchschnittlichen Leistung im Bereich von ungefähr 140 Watt. Jetzt divergiert es natürlich in Abhängigkeit des Körpergewichts und so weiter. Wer fährt von dem Wind etc. Ne? Also alleine über den Teil könnten wir jetzt wahrscheinlich eine Stunde Podcast locker füllen, wie die Leistungsverteilung aussieht und so weiter und so fort. Aber behalten wir uns mal die Durchschnittskennzahl von 140 Watt über die reine Fahrzeit von eben den angesprochenen knapp über 40 Stunden. Und wenn man sich das dann relativiert und das mal auf die Leistungsfähigkeit bezieht, dann können wir uns überlegen, dass die sich, und jetzt machen wir es mal wissenschaftlich, im Sinne von, also wissenschaftlicher Einordnung, in der Wissenschaft ordnet man gerne Intensitäten ein in Abhängigkeit der maximalen Sauerstoffaufnahme, also der V2 Max. Und diese 140 Watt sind so ungefähr einzuordnen im Bereich zwischen 30-35% der V2 Max. Jetzt praktisch, wenn man sich das halt relativiert auf das, was wir so kennen, ne, so klassische Sachen wie G1-Bereich, G2-Bereich und so weiter, zur Einordnung. Der G1-Bereich, den leiten wir so ab im Bereich von, sagen wir mal, 60-70%, aber Achtung, dann in Abhängigkeit der anaeroben Schwelle. Also wenn wir das in Abhängigkeit der V2 Max machen würden, dann liegt der G1-Bereich wahrscheinlich so im Bereich von 45-55% der V2 Max. Also böse würde man jetzt sagen, naja, die sind nicht im G1-Bereich gefahren, sondern slightly darunter. Das ist deswegen ganz entscheidend wichtig, weil eine wichtige Limitation, wenn wir von Kohlenhydrataufnahme sprechen und wir reden von unseren 90 Gramm, dann müssen wir immer bedenken, dass die Oxidation der Kohlenhydrate, also quasi die Weiterverarbeitung, Aufnahme und dann Verarbeitung in der Muskulatur und Umwandlung in sinnvolle Energie, dass wir da auch die Muskulatur zum Kontrahieren bringen können, dass die so bestmöglich funktioniert, bei ungefähr 50-60% der V2 Max, also Kohlenhydrataufnahme und Verarbeitung, funktioniert am besten im G1-Bereich. Ich sage es jetzt mal sehr salopp. So, aber damit man da eine ungefähre Einordnung hat. Was natürlich dann, und jetzt muss man sich das so vorstellen, das ist halt, das ist ein linearer Anstieg. Also die Oxidation der Kohlenhydrate, steigt bei Belastung bis zu diesem Punkt von 50-60% der VO2 Max linear an. So, jetzt kann man sich schon mal überlegen, der Paris-Brest-Paris-Fahrer, der Ultra-Cycler, der Race Across America-Fahrer, egal, hat nicht die Möglichkeit, 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu oxidieren. Das klappt nicht, weil der dafür zu niedrig intensiv unterwegs ist und das deswegen entsprechend nicht verarbeiten kann pro Stunde. So, jetzt kommt der zweite, ganz entscheidende limitierende Faktor, und das ist eigentlich der größte, dass selbst wenn es 90 Gramm wären, die es in der Realität nicht sein werden, dann müssen wir uns überlegen, ein Gramm Kohlenhydrate hat so ungefähr an Energiegehalt 4 Kalorien. So, wenn, selbst würden wir das aufnehmen, sind das also demnach, ist das eine Energiezufuhr von ungefähr 360 Kalorien pro Stunde bei reiner Kohlenhydrataufnahme. Und klar ist natürlich, also Magen-Darm-Trakt und Co., wir müssen uns für eins entscheiden, ne? Wir können seltenst hingehen und sagen, naja, wir machen mal 90 Gramm Kohlenhydrate, was jetzt schon unrealistisch ist, und dann packen wir aber noch XY-Fette obendrauf und sagen dem Magen so, hier, mach mal, ne? Sieh zu, wie du klarkommst. Das klappt natürlich noch viel weniger. Würden wir uns jetzt für die Kohlenhydrate entscheiden, wie wir das, Abgrenzung, zum Beispiel im Langstreckentriathlon wahrscheinlich machen würden, dann sind das halt 360 Kalorien, die man pro Stunde aufnimmt. Und da kann man sich halt überlegen, dass man mit jeder einzelnen Stunde, die man da irgendwo durch die Bretagne rollert, immer pro jedes Mal ein kleines Kaloriendefizit irgendwie hat, wenn man aus dieser Stunde rausgeht. So. Ist bei 6 Stunden überhaupt kein Problem, logischerweise. Also wenn wir uns jetzt mal, stellen wir mal den Energieverbrauch gegenüber und rechnen mal, und jetzt sind da die 90 Gramm zu ideell eigentlich. Und wir machen es mal einfach, wir rechnen mal mit, ich sage jetzt mal einfach 300 Kalorien. Das wären in Gramm pro Stunde gesprochen, wären das 75 Gramm Kohlenhydrate, was ja durchaus schon nicht ganz leicht ist, ne, die zuzuführen. So, das heißt, bei reiner Energiezufuhr über Kohlenhydrate sind 300 Kalorien so ziemlich das höchste der Gefühle, womit man dann so kalkulatorisch rechnen darf. Vorausgesetzt, Magen-Darm-Trakt und so machen das 2 Tage lang die ganze Nacht durch mit. Also ist ja nicht einfach nur 2 Tage mal 6 Stunden fahren, sondern wirklich, ja, das war ja eine Veranstaltung, da gab es, ne, man ist durch die Nacht gefahren und so. So, wenn wir jetzt diese 300 Kalorien haben und wir überlegen uns, dass die so einen Energieverbrauch von irgendwas zwischen 500 bis was auch immer was Kalorien haben, dann kann man sich überlegen, dass da jede Stunde diese, weiß ich nicht, vielleicht 200 Kalorien Defizit da sind. Bei 6 Stunden kein Thema. Ne? Haben wir alles hier schön an Fettmasse zur Verfügung, können wir abbauen, haben wir Energie. So. Aber wenn wir jetzt natürlich 200 Kalorien nehmen und wir rechnen das alleine nur auf 24 Stunden hoch, dann liegen wir schon im Bereich von 4.800 Kalorien. So, wenn wir das mal 2 rechnen, grenzen mal so langsam, aber sicher kommen wir an die 10.000 Kalorien. So, und dann kann man sich ungefähr überlegen, dass es energetisch die Problematik gibt, dass der Energiehaushalt als solcher, als Gesamtbilanz, sage ich jetzt mal, extrem wichtig ist, weil wir ab einem bestimmten Level enormen Einfluss unter anderem auf den Hormonhaushalt haben. Also, wenn du deinem Körper vereinfacht jetzt gerade bei jeder x-beliebigen Radausfahrt sagst, so, ich fütter dich nicht, ich gebe dir keine Kohlenhydrate, wir verbrauchen die mal schön, dann kann man sich das ja auch so vorstellen wie so eine Art Akku, ne? Der ist am Anfang 100% voll und irgendwann gibt's bei, wie bei jedem guten Handy, das Warnsignal, so, hier ist noch 20% geladen, also such dir mal ein Ladekabel, so ist es ja bei dir auch, ne? Wenn der Hungerast dann kommt, dann sagt der, so Daniel, ne, bis hierhin, war schön, toll, aber jetzt bitte irgendwann mal Kohlenhydrate zuführen, weil wir nähern uns jetzt irgendwie hier dem Leerstand. So, bei diesen Ultrabelastungen kann man sich das so vorstellen, dass Ähnliches passiert, aber mit Gesamtenergie. So, und bei Gesamtenergie haben wir die Situation, dass der Körper dann durchaus, ja, schon fast cholerisch irgendwann wird und halt einfach sagt, so, hier, mit anabolem Stoffwechsel ist mal irgendwann ganz schnell vorbei, ne, also können wir aus der Studie, wie gesagt, wir können da irgendwann gerne auch nochmal auf den Hormonhaushalt und so weiter eingehen. Das machen wir jetzt vielleicht heute nicht zu tiefgehend, aber um eine ganz klare endokrinologische Auswirkung zu beziffern, ist es halt so, dass der Testosteronhaushalt komplett runterfährt. Also du begibst dich quasi auch hormonell in so eine Art Nothaushalt. Ne? Der Körper sagt sich irgendwann so, alles klar, ne, wir machen jetzt hier nichts mehr mit Anabol und Co. Und ich weiß nicht, haben wir mit Carsten schon über Libido und sowas gesprochen, wenn es um Energiehaushalt ging. Ah, das sollte, also kann ich nicht verstehen, warum wir das noch nicht gemacht haben, weil ich das mega finde, gerade auch wie Carsten das erklärt. Ist ein ganz wunderbares Thema, was halt passiert. Ne? Wir kennen das auch dann vom vom weiblichen Geschlecht, was, welche Auswirkungen quasi der Hormonhaushalt auf die Periode hat. Und es gibt ja, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, aber ähnliche, also nicht vergleichbare, aber auch Auswirkungen bei Männern, wenn halt Energiehaushalt dauerhaft unterversorgt ist und sowas. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Gesamt Energiebilanz ist das, was am Ende kriegsentscheidend ist. Und man kann wunderbar sehen, welches Defizit man ungefähr braucht, um halt eben diese Auswirkung zu haben. Also ich leite nochmal ab von der Studie, die man, also kann man nachlesen, einfach bei PubMed die Studie suchen. Ich glaube von 2014 oder so haben wir sie veröffentlicht. Das durchschnittliche Energiedefizit der Paris-Brest-Paris-Fahrer lag bei 5.500 Kalorien ausgehend, also natürlich dann für kumuliert die 2 Tage, die sie gefahren sind. Ja. Und alleine bei diesen 5.000 Kalorien gibt es schon immense Auswirkungen eben auf Testosteronspiegel und dann alles, was, wie gesagt, hormonell, parken wir jetzt mal noch gedanklich ein bisschen, das machen wir gerne irgendwann. Aber die Auswirkung ist schon extrem groß und man kann sich dann halt auch vorstellen, dass würde man das, und das war dann auch so ein bisschen für uns die Ableitung Richtung Race Across America, ne, würde man das dann anders machen wollen, weil die Veranstaltung noch länger ist als 1200 Kilometer, dann muss man die Strategie anpassen. Dann muss man dafür sorgen, dass das Defizit nach 2 Tagen nicht kumuliert bei 5000 Kalorien liegt, weil die Auswirkung zu groß ist. Wie gesagt, wenn dann das Ziel kommt, ist es egal, dann bist du im Ziel. Dann kannst du 12 Stunden schlafen, Pizza essen, Cola trinken, fertig. Und der Hormonhaushalt erholt sich sehr schnell davon auch wieder, um das vielleicht auch als Einblick zu geben. Aber wenn du irgendwann dann noch einen 3., 4., 5. Tag fahren sollst, dann kannst du halt nicht dauerhaft in diesem, ich nenne jetzt nochmal das Nothaushalt unterwegs sein, weil, ja, dann kann man sich ja vorstellen, ne, kannst du die Leistung und so weiter und so fort nicht erbringen.
So. Also auf gut Deutsch ist im Endeffekt der Hungerast, den ich habe aufgrund eines Glykogenmangels im Vergleich eines energiebilanzlichen, also gesamtenergiebilanzlichen Hungerastes oder einer Einschränkung.
Würde es heißen, aber ja.
Das heißt also, der glykogene Hungerast ist bei weitem nicht so tragisch wie der gesamtenergetische. Oder weil der gesamtenergetische, wenn man so will, an die Substanz geht. Der normale Hungerast, da wird es mir zwar schwindelig und irgendwann wird umgeschaltet und werden Fette und vielleicht auch Protein verstoffwechselt.
Richtig.
So, das ist zwar da und es ist blöd und es fühlt sich beschissen an und vielleicht dauert es auch 2, 3 Tage, bis ich mich davon erhole. Aber auf der anderen Seite, das andere ist dann schon, wenn ich dich verstanden habe, existenziell, gell? Das sollte man nicht provozieren. Gar nicht.
Völlig richtig, genau. Also vor allen Dingen nicht, also Alltagszustand, ne? Wie gesagt, das Thema schieben wir gerne auch, aber irgendwann sprechen wir gerne auch über Energieverfügbarkeit und Auswirkungen auf Hormonhaushalt alleine im Alltagszustand, ne? So die ganz klassischen Sachen, so früher hat man es Female Athlete Triad genannt und so weiter, oder das heutige Red S und so, alles was so in die Richtung geht, da haben wir das Thema ja auch. Aber ich kann ansatzweise Vergleichbares auch haben, wenn ich jetzt halt eben solche Ultra-Ausdauerbelastungen vorliegen habe, dass die Auswirkung auf den Hormonhaushalt so hoch ist, dass ich dann ja, und ich muss ja nur Leistung erbringen, ne? Ich kann ja jetzt nicht dann warten, bis wieder gut ist. Genau. Und habe dann halt diese immensen Auswirkungen des Energiehaushalts auf den Hormonhaushalt. So. Jetzt, ja, du?
Dürfte ich noch einen Sidekick, also
eine Frage. Nur noch einen.
Ja. Ja, also du sagtest vorher eine ganz spannende Geschichte. Die Kohlenhydrataufnahme funktioniert am besten bei 50-60% der VO2 Max. Mhm. Und da sagtest du, das ist so bei uns, also das ist, wenn man so ein bisschen abwandelt, der GA1-Bereich.
Vereinfacht richtig? Ausgedrückt. Also es ist natürlich immer, also ich sage es jetzt auch nochmal in richtig, das ist immer in Abhängigkeit erstens vor allen Dingen auch, also diese Definition der Relation der VO2 Max ist ein bisschen schwammig, weil in Abhängigkeit deiner Laktatbildungsrate und Co. kannst einen Unterschied deiner Schwellenleistung in Relation zur VO2 Max geben. Vereinfacht gesagt, der mit einer niedrigen, also wir haben da schon drüber gesprochen beim Thema Laufökonomie, ne? Diese Ausnutzung des Bruttokriteriums der VO2 Max, wenn man so will. Und je höher deine Laktatbildungsrate, desto schlechter die Ausnutzung deiner VO2 Max. Deswegen ist diese VO2 Max als Relation zwar in der Wissenschaft total anerkannt, weil sehr einfach zu erheben und auch ein toller Parameter. Aber ich sag mal so, in der Realität sieht das immer so ein bisschen anders aus. Deswegen geben wir das jetzt hier auch gerade für die praktische Ableitung so ein bisschen schwammiger wieder, weil man das natürlich irgendwie versuchen muss, greifbar zu machen. Und deswegen lassen wir es jetzt einfach mal so stehen im Sinne von, ne, so wie du es gerade gesagt hast, 50-60% der VO2 Max ist ungefähr im G1-Bereich. Das trifft nicht für jedes Individuum zu, ist ganz klar. Aber so als grobe Einordnung kann man das
annehmen. Wenn ich jetzt die stumpfe Journalistenableitung mache, dann würde ich ja sagen, wenn ich jetzt den Ötztaler fahre oder eine RTF oder alles Mögliche, dann ist es ja sinnvoll, die maximale Menge an Kohlenhydraten aufzunehmen, wenn ich locker in der Gruppe in Richtung Jaufenpass radel, ja, flach. So nach dem Motto, wenn ich dann in den Jaufenpass reingehe und, weil wir ja alle übermütig sind, über der Schwelle fahre, dann ist vielleicht mein Organ, also nach der Aussage wäre mein Organismus ja nicht mehr dann bereit, das Maximum an Kohlenhydraten zu oxidieren. Das heißt also, ich muss genau gucken, wann ich letztendlich welche Menge in Abhängigkeit meiner gerade aufgewendeten Intensität ich zuführe. Es bringt, glaube ich, nichts, wenn ich im, was weiß ich, im EB-Bereich bei dem Zeitfahren bin. Also gut, Zeitfahren, schlechtes Beispiel, ist jetzt nur eine Stunde lang, aber da wäre es dann blödsinnig, 90 Gramm zuzuführen, weil ich das ja gar nicht oxidieren kann.
Ja.
Ist es so, soweit richtig oder mache ich es mir gerade so einfach?
Ja, nee, es waren so ein paar kleine Haker dabei, weil du den Jaufenpass nicht überschwellig fahren wirst, dann ist der vorbei, bevor du oben ankommst, ja. Also okay, für gut, dich vorbei. Okay, gut,
dann lass mich die ersten Kehren überschwellig fahren.
Ja, genau. Also da, ich sag mal, das, was du sagst, ist ja quasi, dass natürlich beim Ötztaler Radmarathon die sinnvollste Zeit zu oxidieren, das heißt ja nicht zwangsläufig aufzunehmen, sondern okay, das heißt ja auch, ne, du hast das vorher schon mal irgendwann gegessen, also das braucht ja auch einen Moment. So, wir haben darüber gesprochen, ne, Magen-Darm-Trakt und GI-System und so. Aber klar ist natürlich, dass du jetzt nicht gerade am ersten Anstieg, den du vielleicht auch noch ein bisschen übermütiger fahren wirst und prozentual etwas intensiver als jetzt das Timmelsjoch am Ende, dass das jetzt nicht gerade das Highlight wird für die Oxidation an der Stelle, ne? Sondern okay, das ist dann schon so, du musst da gut gesättigt reingehen und es spricht auch nichts dagegen, auf dem ersten rollierenden Stück, die erste Dreiviertelstunde, bis der erste Anstieg kommt. Was ist der erste? Kütai. Ja. Bis zum Kütai quasi auch schon mal vielleicht sogar ein bisschen nachzufüllen, damit du dann, ne, oxidieren kannst. Jetzt muss man sich vorstellen, wenn du das sinnvoll machst und gut paced, dann würdest du ja auch nicht das Kütai bei im Schwellenbereich, Schrägstrich, jetzt wieder grobe Einordnung, ungefähr 80% oder 75-80% der VO2 Max fahren, sondern vielleicht eher bei 70%, vielleicht bei 65%. Also wieder ganz praktisch in Form von Trainingsbereichen, so irgendwo im G2-Bereich, vielleicht oberen G2-Bereich fahren oder sowas. So, und jetzt ist das von diesen 50-60% nicht zu weit entfernt. Also es ist auch nicht so, dass das danach rapide abfällt, sondern im Idealfall schaffst du es dann vielleicht immer noch deine, bleiben wir jetzt bei den 90 Gramm, deine 70-80 Gramm aufzunehmen. Deswegen ist die Differenz nicht so dramatisch, ne? Das ist alles gut machbar. Wenn du natürlich versuchst, um jetzt das Beispiel nochmal zu nehmen, im Schwellenbereich zu fahren, dann hast du ja das Problem, und das ist ja das Ötztaler Problem, also bei nicht so langen Belastungen, auch witzig, ist ja da das Problem, dass wenn du jetzt da stehst du ja vor der Problematik, dass der Kohlenhydratverbrauch exponentiell ansteigt. Also bei 70% der VO2 Max im G2-Bereich, da verbrauchst du dann vielleicht deine 100, deine 120 Gramm Kohlenhydrate. Mhm. Wenn du 70 wieder oxidierst, hast du netto eine negative Bilanz von 50. Wenn du jetzt überlegst, dass du dabei mit Glykogenspeichern reingehst in Größe von irgendwas, keine Ahnung, 200 bis 400 Gramm, die dir zur Verfügung stehen, alles halb so wild. So, fährst du das im Schwellenbereich, kann es gerne mal passieren, dass es nicht 120, sondern vielleicht 200 oder 250 Gramm sind, je nachdem, wie leistungsfähig du so bist und sowas. Und da kommt dann ja die Problematik. Das Delta wird immer größer. Ne? Das wäre jetzt so, wie würdest du bei Paris-Brest-Paris nichts essen für einen längeren Zeitraum? Dann ist das Defizit natürlich nicht sich aufsummierende 200 Kalorien pro Stunde, sondern vielleicht ja auch mal 500, 600 Kalorien für eine Stunde, weil du dann nur Wasser zuführen konntest, weil mitten in der Nacht ist halt nicht so geil, das Fleischwurst, die Fleischwurstsemmel zu essen. So ja, ungefähr. Ne?
Okay.
Das genau. Also das aber so für die grobe Einordnung. Genau. Gut. Und ich gebe vielleicht noch mal ein paar Kennzahlen, damit man sich so ungefähr diese Paris-Brest-Paris-Belastung oder allgemein, ne, Ultra-Ausdauer, wir haben jetzt gesprochen von 140 Watt im Schnitt, 30-35% der VO2 Max als Intensitätslevel. Das klingt ja, also ist ja erstmal moderat. Also auch immer, man verzeihe mir bitte diese saloppe Aussprache an der Stelle, natürlich immer mit allerhöchstem Respekt. Und wenn ich das so sage, dann meine ich das ja jetzt nur als Einordnung für uns zu Hause oder wie auch immer, damit man das verstehen kann. Ne? Aber 30% Intensität von der VO2 Max ist ja noch relativ einfach machbar. Das kann sich jeder vorstellen. Jeder weiß, wie es ist, wie es sich anfühlt, 140 Watt zu fahren. So. Die Herausforderung liegt aber ja nicht darin, das mal einmal zu fahren, sondern das quasi für zwei Tage am Stück im Durchschnitt zu haben. So, und dadurch ergibt sich ja dann eben die Problematik mit dem Energiehaushalt. Ne? Ich habe ein paar Zahlen ganz kurz, wenn wir uns überlegen, der Energieverbrauch, der Gesamtenergieverbrauch für die Probandengruppe lag bei 25.000 Kalorien über die komplette Veranstaltung. Also überschlagen kann man ganz grob sagen, dass die pro Tag so im Bereich von 11.000, 12.000 Kalorien Energieverbrauch gelegen haben. Wenn man sich jetzt einfach mal für morgen, das ist jetzt die Aufgabe für jeden Podcast-Hörer, überlegt, was es braucht, um 12.000 Kalorien Energieverbrauch zu haben und da bitte ein möglichst geringes Defizit zu erzielen. Also ihr braucht es nicht verbrauchen, aber führt es einfach mal zu. Also versucht mal roundabout 10.000 bis 11.000 Kalorien an einem Tag aufzunehmen. So, das ist der blanke Hass. Also das ist halt einfach, das kriegt man kaum hin, das muss man üben. Also so viele, und selbst wenn du das versuchst mit hochkalorischen Sachen zu machen, stellt dich das vor extrem große Herausforderungen, um das irgendwie hinzukriegen. Und dann muss man aber natürlich ganz klar sagen, das ist die Voraussetzung, um so eine Belastung sinnvoll hinzubekommen. Wir haben über Energieverbrauch gesprochen. Ich liefere gerne die Zahl für die Energiezufuhr. Die lag bei 19.700 Kalorien, also sagen wir knapp 20.000 Kalorien. Man merkt schon, so kommt das Defizit zustande, also 20.000 Kalorien zugeführt während der Veranstaltung, 25.500 verbraucht. So, und 20.000 Kalorien, auch da jetzt gerne wieder auf zwei Tage aufgeteilt, heißt halt, man muss 10.000 Kalorien am Tag zuführen. So, und dann.
Das heißt also im Endeffekt, ich muss dieses Reinhold-Helge-Spiel machen von Helge Schneider zum Nordpol und Kiste Cola, Kiste Fanta mitnehmen, ja? Und die aber auch bitte austrinken.
Ja, das Problem.
In zwei Tagen oder in einem Tag.
Das Problem, und du hast mir jetzt wieder nicht gut genug zugehört.
Nein, Quatsch. Ist nur Zucker, ich weiß ja.
So, und genau das ist jetzt nämlich das Problem. Also wenn du jetzt versuchst, halt 10.000 Kalorien zuzuführen rein über Kohlenhydrate, dann geht sich das nicht aus. So, das heißt, du musst dich an Makronährstoffen bedienen, die halt hochkalorischer sind. Die muss dein Magen-Darm-Trakt aber natürlich auch verarbeiten können. So, jetzt kommt so ein bisschen die Krux der Geschichte, dass da natürlich diese niedrige Intensität auch gleichzeitig wieder einen Vorteil bietet, wenn es darum um die Verdauungsgeschwindigkeit geht. Ne? Also du musst natürlich nicht wie beim Marathon in 4 Stunden, beim Ironman in 8 bis 12 Stunden die Energie auch möglichst schnell in der Muskulatur haben, die du über deine, in dem Fall Kohlenhydrate, aufnimmst, sondern du kannst ja Zeit lassen. Du hast ja 2 Tage Zeit, die Pizza zu verdauen, die du da gerade gegessen hast, so nach dem Motto. Ne? Und bei 30% der VO2 Max ist es jetzt auch nicht so, dass die Intensität so extrem hoch ist, dass dein Magen- und Darmtrakt das nicht salopp, ich weiß, aber in Ruhe irgendwie auch dann ein Stück weit verdauen kann. So, die Lösung heißt also ganz klar, du musst Fette mit einbinden. Du hast keine Chance, die Energie bereitzustellen, ohne das über eine gewisse Menge oder eine gewisse Anteiligkeit von Fetten zu machen, weil die den Vorteil haben, ne, 1 Gramm Fett hat nicht 4 Kalorien, sondern eher so 9. Das heißt also schon mal das Doppelte an Energiedichte wie 1 Gramm Kohlenhydrate. Und dann geht es so ein bisschen darum, darauf zu achten, welche Form der Fette du da jetzt gerade zuführst. Also ne, es gibt auch da, ich glaube, jeder kennt das so ein bisschen aus dem Alltag irgendwie, ne, gute, schlechte und ungesättigte und gesättigte. Und dann gibt es auch noch die bösen Transfette und so. Da wollen wir jetzt gar nicht zu viel drauf eingehen, sondern logisch, man macht das Ganze nicht über Transfette. Also die frittierte Pommes ist nicht das Allheilmittel, um jetzt so eine Belastung halt zu absolvieren, aber halt fetthaltiges Essen in Form von, und jetzt bringen wir mal wirklich die Pizza, also ich glaube, die haben die Athleten gehabt bei ungefähr Kilometer 750, so um den Dreh gab es Pizza. Also wir wussten, das ist eine Stelle, wo wir eine halbe Stunde, Stunde Pause machen werden, planmäßig für ein Nickerchen, was dann auf der Wiese stattfindet und wir da so Erste-Hilfe-Rettungsdecken und so weiter ausgerollt haben, damit die sich dann natürlich mal eben schnell hinlegen können. Und da gibt es noch wunderschöne Bilder von, an dieser einen Kontrollstelle, / Verpflegungsstation, gab es dann feste Nahrung in Form von Pizza. Und das ist natürlich geil. Also klar ist das für den Magen-Darm-Trakt eine Herausforderung, natürlich, aber energetisch, was kann es Schöneres geben als eine fettige Pizza, ne? Mit irgendwie möglichst viel Käse und so weiter und so fort. Und ja, das war dann natürlich ein Thema, wo man halt einfach sagen konnte, dass oder wo uns im Vorhinein auch schon klar war, dass Kohlenhydrate nicht das Allheilmittel sein können. Ne? Man muss irgendwie halt auch ganz viel über die Fette an der Stelle kommen. Und die müssen halt, mit denen muss man versuchen, einen großen Teil der Energiebilanz dann abzudecken. Also großer Teil ist vielleicht auch übertrieben, aber einen signifikant wichtigen Anteil, sage ich mal so. Also man wird die Fette trotzdem nicht zum Hauptnährstoff machen. Ne? Wenn man sich anschaut, wie die prozentuale Verteilung dann letztendlich gewesen ist, auch gerne nochmal ganz kurz so für die Daten, die Athleten haben ihre Energie zu knapp 60% aus Kohlenhydraten bereitgestellt und zu einem knappen Drittel aus Fetten. So, das ist natürlich dann, ne, in Gramm, also in absoluten Zahlen sind das natürlich nur die Hälfte dann, muss man sich überlegen, weil 9 Kalorien zu 4, ist klar. Aber von der Energiemenge, die zugeführt wurde, also den angesprochenen 20.000 Kalorien, entstammten 30% aus zugeführten Fetten. Mhm. Was auf jeden Fall natürlich schon mal, also du würdest bei keinem Ironman der Welt auf die Idee kommen oder bei keinem Marathon, 30% deiner Energie aus Fetten bereitzustellen. Ne? Deswegen
dürfte ich nochmal fragen, du sagtest gerade, es kommt schon ein bisschen auf die Qualität der Fette an. Würdest du jetzt sagen, macht es für den Körper einen Unterschied? Also macht es ganz sicher, aber ist der Unterschied dann so entscheidend auch für den Magen-Darm-Trakt, ob ich jetzt pflanzliche Fette zu mir nehme oder tierische Fette? Also würdest du sagen, Spaghetti mit Olivenöl ist letztendlich besser als die Pizza, oder kommt es im Endeffekt auch immer auf den persönlichen Gastrointestinaltrakt an?
Sauberes Wort, sehr schön sorgfältig vorgetragen. Entschuldige. Also natürlich, auch wenn ich das jetzt eben so salopp gesagt habe, bleibt das Hauptkriterium natürlich die Verdaulichkeit. Ne? Also da kommt es natürlich ein Stück weit drauf an. Das war so eine, was ich jetzt hier als so klug anhörte, das war vor Paris-Brest-Paris nicht unbedingt so klar. Ne? Also natürlich ist man hingegangen und wir haben den Athleten gesagt, was ganz wichtig war, und wir kommen gleich noch zum Thema sensorische Sättigung und so, das kannten wir vorher schon. Aber es war natürlich klar, dass Kohlenhydrate alleine nicht reichen, aber wir haben in der Hinsicht wir sind nicht hingegangen und haben eine exakte Vorgabe gemacht und gesagt, was sie essen sollen, sondern wir haben gesagt, überlegt euch ganz explizit, was ihr essen möchtet. Also zum einen auch, das ist auch viel psychologischer, mentaler Faktor, ne? Du hast das eben angesprochen mit den Gels. Aber halt auch wirklich, ne, worauf hast du Lust, und vor allen Dingen bediene dich gerne mal anderer Geschmacksrichtung, also mach gerne auch was Salziges. Also jeder, der schon mal in Ötztaler gefahren ist, der weiß, wie geil so ein Käsebrötchen oder so hinterher schmecken kann, ne? Oder ein Wurstbrötchen oder was auch immer. Wenn man irgendwie 15 Gels gegessen hat in den letzten 8 Stunden. Und halt gerne auch, also ganz deutlich die Empfehlung gegeben, setzt auch ganz explizit auf Alltagsernährung. Also packt euch in die Kartons irgendwie Nüsse rein oder Gummibärchen oder was weiß ich, fettige Sachen wie, ne, hier Snickers und Co., wo ja nicht nur Kohlenhydrate drin sind, sondern auch viele Nüsse und dementsprechend Fette drin sind und so weiter. Die Ableitung, also ich glaube, nach der Veranstaltung war uns noch klarer, wie wichtig der Energiehaushalt ist, weil wir gesehen haben, was das mit dem Hormonhaushalt macht und dem Immunsystem und so weiter. Und die Ableitung fürs Race Across America ist gewesen, dass wir uns überlegt haben, wie wir ganz im Speziellen mittelkettige Fette, also es gibt ja auch da die Unterscheidung zwischen mittelkettig und langkettig und so weiter, und die mittelkettigen Fettsäuren sind die, die sich verhältnismäßig deutlich einfacher verdauen lassen. Da können wir irgendwann, bringen wir den Schwank zum Thema hier Keto und Ketonkörper und so weiter und so fort. Ne, das geht so alles in die Richtung. Und mittelkettige Fette haben den großen Vorteil, dass die bis zu einem gewissen Grad neben den Kohlenhydraten aufgenommen werden können, ohne die Verdauung irgendwie großartig einzuschränken. Das ist natürlich bei Mayonnaise und Transfetten anders. Aber bei den mittelkettigen Fetten funktioniert das verhältnismäßig sehr gut. Und so fürs Race Across America war dann zum Beispiel die Ableitung, dass uns klar war, okay, wir müssen, um den Energiehaushalt bereitzustellen, immer irgendwie mittelkettige Fette dabei haben. Deswegen hatten wir so Eimer, und es waren wirklich Eimer, also ich glaube, es waren so 1 oder 2 Kilo, ich glaube ja 2 Kilo Eimer, wie nennt man das so, ich habe den passenden, so Kokosfett in fester Form dabei. Mhm. Also kann man sich ja vorstellen, wie so, benutzt man ja gerne auch zum Anbraten, ne? Tust in die Pfanne und so, wenn du dich nicht an normalem Olivenöl oder keine Ahnung was, Sonnenblumenöl, irgendwas bedienen willst. Und diese Kokosfette, die sind mittelkettig und die gibt's auch schon in gelöster Form. Und ich hatte halt damals so, wir hatten so einen Eimer dabei und das war festes Kokosfett. Und das Kokosfett löst sich aber auf bei ab einer gewissen Temperatur. Also ich glaube ab, also relativ leicht, ab 38 Grad oder irgendwie sowas halt. Also relativ moderat.
Also ich
oder früher, 28 Grad kann sein. Also lange Rede, das schmilzt auch schon vielleicht in der Trikottasche, wenn du es hinten drin hast. Oder im warmen Auto, so die Erfahrung. Haha, toll. Also war aber klar, aber ist dann halt nicht schön von der Handhabung. Ne? Und wir haben das halt immer so gemacht, dass wir diese mittelkettigen Fette überall eingestreut haben, wo es zum Beispiel was Warmes zu trinken gab. Also jeder Kaffee, jede Brühe, ne, Brühe, ein ganz tolles Mittel für solche Veranstaltungen, was auch so Mikronährstoffe und Mineralhaushalt und sowas halt angeht. Und da haben wir halt überall mittelkettige Fette reingeschmissen, weil wenn du Kaffee trinkst, und du trinkst viel Kaffee bei solchen Veranstaltungen, wenn du Kaffeetrinker bist, weil du bist ja den ganzen Tag wach. Und wenn jede Tasse Kaffee schon mal irgendwie 120 Kalorien hat, weil du da einen Löffel Kokosfett reingepackt hast, dann ne, subsumiert sich das auf. Und dann hast du vielleicht am Ende des Tages schon mal 1000 Kalorien oder so nur durch den Kaffee zugeführt. Plus die Brühe. Plus, das kannst du ja theoretisch auch auf warmes Essen tun oder sowas halt. Ne? Das geht ja alles. Und genau, das war ist halt so das Mittel gewesen, um dann da den Energiehaushalt über vermehrte Fette so immer unterschwellig irgendwie zu versuchen sicherzustellen.
Erlebt da der Bulletproof Coffee seine Renaissance bei Ultra-Veranstaltungen? Also zur Erklärung, Bulletproof Coffee ist aufgebrühter Kaffee, dann packe ich da Butter rein und im Idealfall noch Kokosfett und dann schlage ich das alles auf und dann schmeckt es cremig und wenn mein Magen-Darm das verdreckt, ist das super und oder wenn nicht, dann sitze ich halt 5 Minuten später auf dem Klo. Aber Fett ist Fett.
Solltest du natürlich vorher ausprobiert haben.
Ja.
Aber ja, der Bulletproof Coffee stammt ja, also den findet man ja auch hin und wieder mal. Ich glaube, der hatte mal so eine kleine Renaissance so vor gefühlten 5, 6, 7 Jahren oder so. Ne? Da hat man da irgendwie mehr von gelesen. Und auch so bei dieser ganzen ketogenen Ernährung und so weiter ist das ja so eine Sache, da ist ja, glaube ich, relativ gerne gesehen, dass man da dann ein Nahrungsmittel hat, was nicht einfach nur leere Energie hat, sondern auch schon mal so ein bisschen Fette mit sich bringt, dementsprechend Energie und halt natürlich logischerweise keine Kohlenhydrate hat. Genau. Ja, also von daher finde ich, also habe ich damals selber immer getrunken, fand ich ganz gut. War und also vielleicht muss man das dazu sagen, so diese Kokosfette, die gibt's halt auch in geschmacksneutral, also die schmecken dann nicht nach Himbeere und man hat irgendwie den ganzen Tag Zitronengeschmack im Kaffee oder was weiß ich was, sondern die gibt's halt in geschmacksneutral und du merkst das eigentlich nicht. Also das kann man sich so ein bisschen so vorstellen wie bei einer fettigen, wenn Oma eine Fettsuppe macht, dann ne, ist da so ein Film oben drüber. Der klebt dann auch hinterher ein bisschen am Löffel und so ungefähr kann man sich das halt vom Prinzip her vorstellen, genau. So war das dann. Ja,
Wurden die Probanden vorher auf dieses Essen schon getrimmt? Also gab's damals schon diese Ansage, train the gut, also versucht mal alles zu essen, was ihr könnt? Oder habt ihr die relativ ergebnisoffen in die Veranstaltung reingeschickt?
Ja, du hast ja, also erstens waren das alles erfahrene Leute. So. Man musste denen nicht unbedingt erzählen, dass hier rein die Kohlenhydrate nichts bringen. Das ist diese typische Selbsterfahrung. Ne? Also wir können ja gerne gleich nochmal den Schwank bringen von der sensorischen Sättigung. Den Begriff, ich rate jetzt, haben 90% der Podcast-Hörer noch nicht gehört, aber schon mal erlebt. So. Und so war das bei denen halt auch. Die waren natürlich sehr erfahren. Die wussten, dass Nüsse geil funktionieren oder was auch immer was, ne, all diese Dinge. Und deswegen haben die schon mal generell, dadurch, dass die ja auch schon vielleicht die Veranstaltung schon mal gehabt haben, 600er Brevets gefahren sind und so einfach schon einen sehr, sehr hohen Erfahrungsschatz gehabt, weswegen die schon ganz viel richtig gemacht haben. Und natürlich gab es dann, hatte man kleinere Anpassungen, die man noch irgendwo eingebaut hat und so. Aber die waren da schon sehr gut unterwegs. Und ich sag mal, du kannst eigentlich, wenn du dann auch so ein Jahr durch hast mit den ganzen Brevets und sowas halt und auch jemand bist, der vielleicht, weiß ich nicht, 15.000, 20.000 Kilometer im Jahr fährt, dann kommst du nicht umher, auch deinen Magen-Darm-Trakt schon mal in irgendeiner Form da geschult zu haben und auch auf Nüsse eingestellt zu haben. Es war aber natürlich die klare Ansage, iss im Rennen bitte nichts, was du nicht vorher ausprobiert hast. Ne? Also komm da bitte nicht auf die Idee, irgendwelche Omega-3-Kapseln zu futtern, weil du dir denkst, das ist aber auch toll mit diesem Fischöl, weil das sind ja diese Momente, ne? Wo du dann, wo dann der Klobesuch dann doch frequenter wird, als du ihn dir gewünscht hättest. Und genau, von daher war das aber ansonsten durchaus ergebnisoffen. Das muss man schon sagen. Genau. Sollen wir sensorische Sättigung nochmal kurz anreißen, weil wir haben jetzt, glaube ich, den Begriff
dreimal in den Raum geschmissen. Darf ich es einfach aus meiner Sicht erklären?
Immer.
Also sensorische Sättigung ist ja im Endeffekt dann, wenn du 3 Tafeln Schokolade gegessen hast und die berühmte Kiste Cola getrunken hast, dass du dem Zucker überdrüssig bist. Und ich arbeite dann immer gegen mit Chips und vielleicht auch einem Bier. Das geht dann auch ungefähr 2-3 Packungen gut. Und dann hat man auch keinen Bock mehr auf Chips und Bier und dann wechselt man aber wieder clevererweise zu Zucker. Und ich finde, so kann man durchaus einen Fernsehabend verbringen, wenn einem langweilig ist. Oder wenn man irgendwie, also wenn es Serien gibt mit Cliffhangern und so, also wenn man unbedingt irgendwas mal eine Nacht durchgucken will und aber sich gesamtenergetisch nicht auf Null runterarbeiten will.
Ja, was natürlich nach der ersten Tüte Chips eigentlich schon nicht mehr passieren könnte, aber ja,
richtig. Richtig.
Alles klar.
Aber wie gesagt, man beugt ja vor. Also wir beide sind ja stark in der Prävention.
Dieses Phänomen, dass man irgendwann auf das Besagte da keinen Bock mehr hat, das gibt es ja, also das ist durchaus vorhanden, das ist nicht einfach nur ein Gefühl, sondern das passiert tatsächlich. Also die Begrifflichkeit der sensorischen Sättigung rührt ja daher, ne? Wir alle wissen, wir haben eine gewisse Sensorik im Mund, an unterschiedlichen Stellen nehmen wir unterschiedliche Geschmacksrichtungen wahr. Und jeder kennt das Gefühl, du hast es eben angesprochen, wenn man auf einer längeren Radtour oder was weiß ich, auch beim Triathlon unterwegs ist, dass man gegebenenfalls der Gels irgendwann überdrüssig wird. So, und dieses Gefühl, dass das jetzt wirklich nicht mehr runtergeht oder auch, dass der Körper sich vielleicht sogar entschieden dagegen wehrt, das gibt es halt tatsächlich und das ist die sogenannte sensorische Sättigung, dass man halt einfach wirklich die Sensorik da überfordert mit noch einem Gel und noch einem Gel. So, und das ist ja nicht einfach immer nur schön, dass man dann sagt, so ja, ich muss, also möchte jetzt gerne was anderes, ich möchte jetzt von der Schokolade zur Tüte Chips, sondern man ist es ja vielleicht irgendwann sogar gezwungen, entweder zumindest keine süßen Sachen mehr hinterherzuschieben, ob man dann immer so passend die Alternative hat. Ja, das würde ich mal in Frage stellen, ne? Also bei einer Ultra-Ausdauerbelastung im Radsport relativ einfach. Ich meine, Plan ist halt, dass du salzige Nüsse dabei hast. Ist halt auch zum Beispiel für einen Flüssigkeitshaushalt irgendwie, sagen wir mal, anregend, ne? Was das Durstgefühl und so weiter angeht. Also es kann auch noch ein paar weitere Vorteile mit sich bringen. Aber beim Triathlon die Option zu haben, bei Kilometer 30 mal irgendwie in einen Topf Nüsse zu greifen oder so, ja, das kann man knicken, ne? Das findet nicht statt. Deswegen muss der Triathlet, wenn er denn das Problem damit hat, mit dieser sensorischen Sättigung, und das kann am besten jeder für sich mal selber ausfindig machen, halt möglichst vermeiden, indem man ja entweder sich sicher ist, dass man die Geschmacksrichtung Cola, um jetzt mal so mit das Schlimmste zu bringen, wirklich auch verträgt, oder man sich irgendwas von der Geschmacksrichtung her aussucht, was irgendwie neutraler ist oder was auch wechselt oder. Ne? Also da gibt es ja auch mittlerweile schon sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Und ich weiß, also ich habe früher immer vor knapp 10 Jahren, habe ich immer die Empfehlung ausgesprochen, dass es einen Hersteller am Markt gab, der hatte schon salzige Riegel, so salzige Nussriegel. Die fand ich damals immer total gut. Die hat wahrscheinlich heute jeder, würde ich mal behaupten. Also das gibt's ja kaum noch ohne. Ohne das in der Angebotspalette zu haben. Und sowas als Alternative zu haben, finde ich, ist immer eine Sache, über die man sich auf jeden Fall Gedanken machen muss. Ich bringe mal dazu ein Beispiel, ne? Also die Paris-Brest-Paris-Fahrer haben es geschafft, über die ersten 3 Sektoren, also wir haben das Rennen in 4 Sektoren eingeteilt, also immer alle grob 300 Kilometer, ne? Also von 0 bis 310 in dem Fall, weil da eine Verpflegungsstation war. Und wir haben das Rennen am Ende in Sektoren eingeteilt und uns halt auch angeschaut, wie die Makronährstoffverteilung zwischen diesen einzelnen Sektoren war. Und was man ganz schön sehen kann, ist, dass die Athleten in den ersten 3 Sektoren noch ansatzweise die gleiche Energiezufuhr hatten als Gesamtenergie. Das hat kaum einen Unterschied gemacht, aber sie hatten einen signifikanten Abfall der Gesamtenergiezufuhr im 4. Abschnitt, also im 4. Quartal. Und diese Reduktion der Gesamtenergiezufuhr rührte zu allergrößten Teilen aus der Reduktion der Kohlenhydratzufuhr, weil auch die gesagt haben so, boah, nach 1,5 Tagen, ne, schmeckt einfach das Süße gar nicht mehr so geil und ich muss jetzt auf jeden Fall etwas anderes zuführen. Also ich brauche jetzt noch mal vermehrter die Wurst. So, oder keine Ahnung was, die Pizza oder sowas in der Richtung halt, ne? Und das hat man denen auch ganz deutlich angemerkt und wir haben versucht, das auch so ein kleines bisschen zu steuern, dass die halt, ne, immer mal auch, weiß ich nicht, dann vielleicht eine Pizza kriegen oder irgendwie ein normales Brot, wo irgendwas drauf war, was auch salzigen Geschmack hatte oder. Genau. Ja, also das ist die grobe Beschreibung der sensorischen Sättigung, ne? Also deswegen, es kennt jeder und man muss das nicht hinnehmen und auch nicht erzwingen. Man kann da vorbeugen. Das ist eigentlich so das probateste Mittel wahrscheinlich, dass man sich überlegt, okay, vertrage ich das wirklich? Das ist natürlich, ne, Fehlervermeidungssportart, eine Sache, die sollte ich vorher rausfinden und nicht erst im Wettkampf. Und dann auch immer gerne, also jetzt wieder so schwank Triathlon oder auch Ultracycling, aber sich immer auch bewusst machen, ich sag mal, bei so Ultracycling-Sachen, Selbst bis beim Sauerland-Radmarathon gibt es ja an unseren bekannten Labestationen immer irgendwas, was man mag. So, da kann man auch entscheiden zwischen dem Nutella-Brot oder dem Wurstbrot. Da hat man schon zwei ordentliche, unterschiedliche Sensoriken mit angetriggert. Beim Triathlon hast du die Möglichkeit aber nicht. Da hast du eine Verpflegungsstation und da wird das angeboten, was der Sponsor des Rennens irgendwie liefert. Und wenn der Sponsor Powerbar ist, dann gibt es die Powerbar-Gels. Und wenn der Sponsor Sponsor ist oder Vitago Multipower, oder ja. Multipower, dann gibt's halt eben die Sachen. So, und da muss man sich dann schon immer im Klaren darüber sein, dass man, wenn man nicht Eigenverpflegung komplett durchziehen kann, je nachdem, ne, mit wie man das halt so handhabt, dann muss man sich halt überlegen, dass man da schon drauf achten muss. Das ist dann wiederum im Triathlon relativ leicht, weil du natürlich auf dem Rad, also ich sag mal, wenn du es gut machst, dann bist du auf dem Rad eigentlich autark unterwegs und du musst nicht an eine Verpflegungsstation, also höchstens um Wasser nachzufüllen vielleicht oder sowas. Aber normalerweise hast du ja alles an Gels und Co. dabei, dann hast du da schon mal die Sicherheit, dass deine eigenen Gels am Start sind und du musst die ja auch nur in Anführungsstrichen wieder 5-6 Stunden zuführen, je nachdem wie lange du für die 180 Kilometer brauchst. Und beim Marathon führst du dann eh weniger zu, da quetschst du dir ja nicht mehr 3 Gels rein. Ne? 90 Gramm kannst du nicht aufnehmen und verarbeiten beim Laufen. Da ist die Oxidationsrate natürlich geringer. Und deswegen ist das dann eher machbar. Aber nichtsdestotrotz muss man sich Gedanken drüber machen. Ne? Weil wenn dann irgendwann die Geschmacksrichtung Zitrone kommt von Hersteller XY und man stellt fest, oh, das löst Erbrechen in mir aus, dann ist das eine relativ doofe Erkenntnis bei Kilometer 10 auf dem Marathon. Und da sollte man auf jeden Fall gegenwirken.
Könnte es Sinn machen oder ist das jetzt wieder so nur so eine theoretische Annahme, die in der Praxis nicht funktioniert, gerade wenn man solche längeren Sachen in Angriff nimmt, sei es jetzt ein Triathlon oder ein Ötztaler Radmarathon, dass man so generell auch mal drüber nachdenkt, vielleicht gerade das nicht schon süß zu frühstücken. Also natürlich ist es einfach mit meinem berühmten Marmeladentoast, weil in der Marmelade ist unglaublich viel Zucker drin. Das heißt, ich habe natürlich eine relativ hohe Kohlenhydrataufnahme beim Frühstück. Ich könnte ja aber auch zum Beispiel irgendwie versuchen, ja, Ei mit Brot und vielleicht ein bisschen Parmesan drüber oder Omelette oder so. Klar, es ist wenig Kohlenhydrate, aber die Frage ist, brauche ich da wirklich noch so viele Kohlenhydrate oder kriege ich das irgendwie anders hin? Also wenn man morgens jetzt schon Banane isst, Nutella-Brötchen, Marmeladenbrötchen dazu haut, ja, den Kaffee noch süßt und dann sagt, oh super, und dann gleich in der ersten Abfahrt Richtung Kütahya, also beziehungsweise Richtung dem Kreisel, ich glaube Ötz ist das, so nach dem Motto, da esse ich dann noch eine Banane und dann noch einen Riegel dazu, dann bin ich ja in diesem, dann habe ich ja schon vor 12 Uhr mittags meine sensorische Sättigung erreicht, ja, weil ich dann im Endeffekt 6 oder 8 Stunden nur Süßes gegessen habe. Also sollte man da vielleicht umdenken, wenn man damit ein Problem hat?
Ja, und vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund des Blutzuckerspiegels würde ich da umdenken und dann hinzunehmend, dass du startest nicht direkt nach dem Frühstück, sondern wie zum Beispiel beim Ötztaler Radmarathon oder so war es damals bei Paris-Brest-Paris auch, du stehst im Startblock und da stehst du. Und da stehst du ja auch gerne mal eine Stunde oder anderthalb oder vielleicht auch länger. So. Und da wird das Essen ja zwangsläufig schon verdaut. Und wenn du jetzt irgendwas besonders vereinfacht Kurzkettiges isst mit einem hohen glykämischen Index und so und dein Blutzuckerspiegel erlebt sein absolutes Hochgefühl, wenn du gerade vom Frühstücksbuffet weggehst und ab dann geht es nur noch bergab und du erreichst den Tiefpunkt, wenn es losgeht mit dem Rennen, das ist natürlich dann keine gute Idee. Ich meine, klar, da kannst du auch immer noch nachfüllen, ne? Du kannst auch im Startblock, sprich nichts gegen die Banane oder sowas halt, aber völlig richtig. Also ich würde immer in Abhängigkeit von der Zeitdauer, die du noch hast, bis zum Start und dann auch, um jetzt das Ötztaler Beispiel zu bringen, du brauchst ja auf den ersten 45 Minuten, musst du ja jetzt nicht exorbitant viel Leistung treten, du kannst dich verstecken, du kannst mitrollern und so weiter. Du bist ja nicht zwangsläufig schon in der Position, jetzt hier richtig viele Kohlenhydrate verbrauchen zu müssen, um einen der 3-4 Anstiege fahren zu müssen, ne? 4 sind's. Sondern du kannst da ja noch, ich sag mal, hinten drin sitzen und einfach noch genüsslich verdauen, salopp. Das solltest du dir auf jeden Fall zunutze machen. Deswegen würde ich da auf jeden Fall auf ein langkettiges Frühstück setzen. Also wenn du da morgens noch relativ viele Nüsse im Müsli haben willst, vorausgesetzt du verträgst es, dann mach es gerne, ne? Also das kannst du auf jeden Fall tun, weil das so auf die Gesamtenergie dann auch einzahlt. Und ich würde aber trotzdem halt jetzt, also bei einer Ultra-Ausdauerbelastung würde ich jetzt sagen, klar, da kannst du wegen mir auch Nüsse als Hauptnahrungsmittel nehmen. Also es wird der Magen-Darm-Trakt nicht schön finden, aber nochmal vermehrter. Beim Ötztaler brauchst du ja so ein bisschen das Zusammenspiel aus einfach vor allen Dingen langkettigen Kohlenhydraten. Ne? Da müssen es jetzt nicht unbedingt die Fette sein, aber da würdest du dann halt auch nicht eben das Marmeladentoast nehmen, sondern lieber, keine Ahnung, das Vollkornbrot mit irgendwie was Langkettigerem obendrauf oder das Müsli, was ein bisschen länger vorhält oder. Also sowas in die Richtung. Und ich sag mal, das Kurzkettige kannst du immer noch kurz vorm Start theoretisch nehmen oder dann, also vielleicht auch kurz vorm Start, macht sicherlich Sinn und dann gerne auch nochmal auf den 45 Minuten bis zum Kütai roundabout. Um dann halt, wenn du da den Blutzuckerspiegel, sollte er leicht gesunken sein, nochmal wieder hervorholen willst, dann bietet sich das an, ne? Und dann kannst du das in jedem Fall machen. Genau. Und ja, dann kommst du am Kütai an und dann kannst du ab dann Kohlenhydrate verbrauchen und bitte nicht zu schnell, sondern das sinnvoll zu pacen. Und dann ist das ja so ein relativ einfaches Rechenspiel eigentlich, ne? Wie man da Kohlenhydrate verbrauchen kann, wie viel Speicher man so hat und wie man da jetzt bestmöglich in Sölden wieder mit ankommt.
Wie sieht es denn beim Triathlon mit dem Schwimmen aus? Also wie ist da... Also die Intensität oder wie sollte die angelegt sein letztendlich? Also gehe ich da genauso ran oder fordert mich das Schwimmen schon um einiges mehr? Wohl schon, oder? Weil 45 Minuten abfahren ist ja eine andere Intensität als
45 Minuten schwimmen.
Ja, oder eine Stunde irgendwie im Pazifik gegen Wellen anzuschwimmen, ja.
Richtig. Auch da gleiches Spiel, ne? Du frühstückst natürlich vorher und ich meine beim Schwimmen, ehrlich gesagt, die Frage stellt sich ja nicht, weil du kannst halt nichts zuführen. Also du hast keine Möglichkeit zu essen währenddessen. Und deswegen nimmst du logischerweise in Kauf, dass du da auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Energiemenge durchschleust. Und Schwimmen als solches, ne, relativ hohe Dichte, gegen die du da ankommen musst mit deiner Technik. Also dadurch, dass natürlich die Wasserdichte um Vielfaches höher ist als die Luftdichte, arbeitest du natürlich dagegen harte Widerstände und hast natürlich auch eine schlechte Effizienz, also von energetisch aufgebrachter Energie hin zur Leistung, die du dann da in Vortrieb generieren kannst, ist das kein tolles Verhältnis. Und da ist natürlich der Energieverbrauch auf jeden Fall schon hoch und du wirst auch einen ordentlichen Kohlenhydratverbrauch haben, weil das natürlich eine relativ intensive Sache ist, ne? So wie du es gerade gesagt hast. Also ob du jetzt dagegen Wellen schwimmst oder so oder einfach nur die Wasserlage vielleicht nicht immer perfekt optimal ist. Das verbraucht auf jeden Fall Energie, aber da, wie gesagt, stellt sich eigentlich die Frage nicht. Du musst halt da gucken, dass du frühstückst. Ich würde da schon beim Triathlon, also es ist immer so die Abhängigkeit, wann auch so banale organisatorische Faktoren, wie weit ist das Hotel entfernt und sowas, ne? Wie viel Zeit brauchst du bis zum Start? Und das ist halt beim Triathlon schon so, dass du, da ist der die Latenz dazwischen meist nicht allzu groß. Also du kannst schon so vom Frühstückstisch, danach hast du eh nochmal, verspürst du sehr viel Lust, nochmal aufs Klo zu gehen und so und das alles in Ruhe zu machen. Das ist auch durchaus wichtig. Aber so länger als, hättest du nicht länger als 1,5 Stunden vielleicht bis zum Start, aber du willst natürlich, also du stehst ja bewusst deutlich früher auf, um halt die Speicher schon mal zu füllen. Also du isst ja eigentlich mindestens zweimal. So, du frühstückst ja nicht nur einmal, sondern wenn du um 7 Uhr Start ist, dann hast du um 4 Uhr für gewöhnlich ja schon das erste größere Frühstück, was ein bisschen langkettiger ist und diese angesprochenen 1,5 Stunden Zeitfenster so ganz, ganz grob bis zum Start, die verbringst du dann ja eher nochmal damit, nochmal nachzulegen. Also vielleicht schon mal ein Gel zu haben oder hier nochmal eine Banane und da nochmal vielleicht ein bisschen Zucker im Wasser und so weiter, ne? So vom Prinzip her. Also das machst du eigentlich beides. Und dann nimmst du in Kauf, dass deine Kohlenhydratspeicher zum Schwimmstart 100% gefüllt sind und dann werden die sich reduzieren um, sagen wir jetzt mal, weiß nicht, 25%, um irgendwas zu sagen. Und dann geht es natürlich darum, dass ab dann das Rechenspiel beginnt. Ne? Also bis dahin ist das so ein Stück weit auch eine, ich will jetzt nicht sagen Blackbox, aber ist natürlich schon was, wo du nichts gegen machen kannst. Beim Radfahren kannst du natürlich schon einwirken. Also je nach Leistungsabgabe, die du halt so vorhast, relativer Intensität, dementsprechend angepasster Kohlenhydratverbrauch, den du dann hast. Und dann führst du zu. So. Und wenn du dann, da kommt es ja so ein bisschen mehr, das ist ja ein bisschen wie beim Ötztaler auch. Die Frage ist ja nicht, wie viel du auf dem Weg zum Kütai an Kohlenhydraten verbrauchst, sondern am Kütai. Weil das ist ja das, wo du dich bei der Intensität gerne auch mal verhauen kannst und dann gegebenenfalls zu intensiv unterwegs bist und einfach zu viele Kohlenhydrate verbrauchst.
Um jetzt nochmal zurückzukommen zu dieser Ultra-Ausdauer, also Paris-Brest-Paris oder Race Across America. Wir haben jetzt einmal über die Kohlenhydrate geredet, über die Wichtigkeit der Fette oder der Gesamtenergiebilanz. Was für eine Rolle spielt da Protein? Läuft das automatisch so mit? Weil wenn ich mich ausgewogen ernähre oder auch teilweise ein bisschen, also Fette zu mir nehme, ist ja immer, also ich sage es jetzt mal ganz trivial, sind ja Proteine immer irgendwie mit dabei, ja. Also auf der Pizza werden wir ja im Käse auch Proteine finden sozusagen oder in der Wurst. Ist das, muss ich da extra noch drauf achten, die zuzunehmen oder die vielleicht sogar in flüssiger Form, also als Amino-Liquid-Pullen, oder würdest du sagen, das läuft eigentlich in dieser ausgewogenen Ultra-Endurance-Ernährung dann so nebenher mit?
Ja, also vereinfacht ist es ja, also muss man ja erstmal festhalten, du willst auf keinen Fall Proteine als Energiequelle nutzen. Ich sage es jetzt mal sehr drastisch, das ist jetzt vielleicht nicht ganz richtig, aber für gewöhnlich willst du das nicht, weil du dir überlegen musst, dass natürlich zum Beispiel im Vergleich zu Kohlenhydraten Proteine halt eine ganz andere Aufgabe haben. Ne? Also Proteine sind dafür zuständig, deinen Hormonhaushalt am Laufen zu haben, dein Immunsystem am Laufen zu haben, dann irgendwie für alle Faktoren rund um Knochenversorgung und so weiter zu sorgen. Und das ist ja so ziemlich das Wichtigste bei der Geschichte. Also Proteine sind ja viel, viel umfangreicher als zum Beispiel Kohlenhydrate. Die sind ganz stumpf. Entweder du verbrauchst die als direkte Energie oder du speicherst sie in der Hüfte. So.
Als mehr, Fett, ja.
Mehr können Kohlenhydrate ja quasi nicht. Also ist ja ein extrem stumpfer Makronährstoff, wohingegen Fette und Proteine ja um ein Vielfaches wertiger sind. So, und deswegen willst du Proteine nicht als Energiequelle nutzen. Das tust du zwangsläufig erst dann, wenn du halt zu wenig von den anderen Makronährstoffen zuführst und dein Energiedefizit zu hoch wird. Also das ist ja so ein bisschen dieser Punkt, ne, wo man immer davon spricht, dass wir jetzt schon so viele Kohlenhydrate verbraucht haben, uns hier in Richtung des Hungerastes begeben und deswegen irgendwie auch das Muskelprotein angegriffen wird und man daraus jetzt gerade Energiebereitstellung machen muss. Aber das ist eine Sache, die darf eigentlich nicht passieren. Und kannst du dir ja vorstellen, bei so einer Ultra-Ausdauerbelastung sollte die natürlich auf gar keinen Fall passieren, weil du da natürlich auch richtig die Quittung für bekommst, dann irgendwann im weiteren Verlauf. Ne? Und deswegen ist zur Sicherstellung des Proteinhaushalts wahrscheinlich erstmal wichtiger, die anderen Makronährstoffe so zu füllen, dass du halt entsprechende Energie dabei hast. Und dann ist es eigentlich in etwa so, wie du es gesagt hast. Also du hast bei etlichen Sachen auch immer mal wieder ein paar Proteine dabei. Natürlich guckt man schon drauf, dass der Athlet halt wirklich auch irgendwas an Bord hat, wo ein paar Proteine da drin sind. Aber du hast schon richtig gesagt, also wir haben damals keine Ansage gemacht, dass wir jetzt irgendwie hier Proteinshakes supplementieren oder sowas, weil die natürlich auch bei der Verdaulichkeit einfach echt alles andere als toll sind. Ne? Und deswegen würde ich grob sagen, also bei so Ultrabelastungen hin und wieder mal ein paar Proteine zuzuführen, kann durchaus Sinn machen. Das hat man aber eh. Vielleicht schaut man so ein bisschen darauf. Ich gebe mal ein passendes Beispiel, was ja gerade so die ambitionierteren, auch das ist ein blöder Begriff, ich wollte sagen die ambitionierteren Race Across America Fahrer, aber das, also es gibt keine unambitionierten Race Across America Fahrer, glaube ich. Aber so was diese Ultra-Ausdauersportler ja mittlerweile ganz viel machen, ist zum Beispiel auf Flüssignahrung zu setzen. Ne? Also man kennt das so aus Klinikaufenthalten, wenn man mal wieder auf dem Kiez gewesen ist und den Türsteher angepöbelt hat und der hat einem irgendwie den Unterkiefer ausgerenkt hinterher und man kann jetzt nicht essen, dann ist ja so ein klassisches Prinzip, dass man irgendwie Flüssignahrung bekommt, die ja so Ersatzmahlzeit sein soll, ne? Oder für auch ganz viel, und jetzt ist der Spaß vorbei, aber ganz viel auch zur Behandlung von Magersüchtigen und so weiter und so fort, dass man irgendwann ja eine Zwangsernährung oder sowas halt sicherstellen muss. Und da gibt's ja mittlerweile so Ersatzmahlzeiten, so Fresubin zum Beispiel ist so ein klassisches Produkt, was man kennt, was sehr ausgewogen ist, wo halt viel Energiedichte vorherrscht, also da sind auch viele Fette drin und man hat in dieser Flüssignahrung halt auch entsprechende Proteine drin, um halt sich ausgewogen zu ernähren. Und ich kenne sehr viele, oder ich würde auch Ultracyclern, wie auch immer die heißen, empfehlen, diese Flüssignahrung immer mal zu bedenken. Ich würde das selten wahrscheinlich als Hauptnahrungsmittel nehmen, aber als sehr wichtige Ergänzung ist das total gut. Und da zum Beispiel sind auch echt viele Proteine drin. Ich würde da zum Beispiel schon fast wieder drauf achten. Da glaube ich, dass der ein oder andere vielleicht da hin und wieder mal eine kleine, ich will nicht sagen einen Fehler macht, das wäre vermessen, aber hin und wieder vielleicht ein paar zu viele Proteine zuführt, weil je nachdem, welche Krankenhausersatznahrung man da gerade so hat, hat das verhältnismäßig sehr viele Proteine und dann stößt man eigentlich wieder an das Problem dieses Ultracyclings. Man nimmt natürlich da auch viel von, also du futterst da ja nicht 3 Fläschchen am Tag, sondern du kannst auch 30 am Tag von futtern und wenn du halt dann eine Überzufuhr an Proteinen hast, dann ist das halt für Verdauungstrakt und Co. natürlich keine schöne Sache. Ne? Und deswegen würde ich da immer so ein bisschen die Empfehlung geben, darauf zu achten, dass man da gleichzeitig auch nicht zu viel von hat.
Ja, ich hatte nur aus dem Grund gefragt, weil man ja oftmals gleichsetzt, man nimmt Proteine zur Belastung zu sich, um als Muskelzellschutz, sage ich das jetzt mal so, also ja, total unwissenschaftlich, ja, also so nach dem Motto, ich habe Angst, dass mein Muskel, dass der in einen katabolen Zustand kommt und abgebaut wird und deswegen packe ich Protein drauf. Jetzt weiß ich aber auch zum Beispiel von Tour de France Startern, dass es teilweise bestimmte, also Trinkflaschen gibt, wo beispielsweise Peptide mit drin waren, das scheint ein Protein zu sein, also und die sagten halt, das schmeckt dann irgendwie, wenn du das in den letzten zwei Rennstunden trinkst, also diesen Kohlenhydrat-Peptid-Trink, der schmeckt fürchterlich und den haben die dir um die Ohren gepfeffert, weil sie ihn gar nicht mochten, weil er auf den Magen geschlagen hat. Ja. Es war zwar alles gut gedacht, weil man ja am nächsten Tag wieder Leistung bringen muss und Muskeln natürlich wichtig sind und keiner Muskelmasse verlieren will, aber es ist ja niemand gedient, wenn ich was aufnehme, was mir was ich absolut nicht vertrage, wenn ich Höchstleistung bringen will. Und letztendlich ist ja, bringt ja ein Ultra-Ausdauerathlet, auch wenn er nur mit vermeintlichen 145 Watt fährt, bringt er ja trotzdem Höchstleistungen, weil der fährt ja auch mal an der Spitze und rollt. Also ich glaube, du hast vorher diese Zahl so gesagt und im ersten Moment schmunzelt man darüber, aber man muss es eh auf die Dauer sehen, ja. Und dann ist natürlich auch über die Überlegung, wenn ich hinten mal rolle für 2 Minuten oder nur mit 50 Watt trete, muss ich das ja, kommt es ja wieder zusammen, ja. Also allein, wenn die in eine Verpflegungsstation hinrollen, dann rollen die da vielleicht mit 30 Watt ran und beim Wegfahren fahren sie halt dann mit 250 bis 300 Watt los. Also ich glaube, man stellt sich das dann immer so einfach als Durchschnittswert vor. Aber
und wir reden auch in dem Fall von einer Gruppe, ne? Also die sind halt auch sinnvoll in einer Gruppe gefahren und die haben das geübt
und gekreiselt.
Und so, die kannten das so. Und da hast du natürlich, also das willst du natürlich auch, ist ja klar, du willst ja möglichst wenig Energie verbrauchen, ist ja logisch, liegt in der Natur der Sache. Kann man sich aber überlegen, beim Race Across America, egal ob Solo-Starter oder Zweierteam, hast du nie die Situation, dass du in irgendeiner Gruppe fährst, weil es dir sogar auch verboten ist. Ne? Du kannst jetzt da keine Pacemaker einsetzen oder sowas. So, das heißt, du fährst das alles alleine und da wirst du nicht mit 140 Watt Durchschnittsleistung. Also da werden wir nicht mit 140 Watt Durchschnittsleistung 2014, wann es war, irgendwie in 6 Tagen angekommen sein. Das ist keine Option, das schaffst du nicht. Ich meine, das kannst du ja schon überlegen, alleine schon, wenn es viel berghoch geht und sowas halt. Kannst du ja, also 140 bei 80 Kilo sind ja nicht mal 2 Watt pro Kilo, da kippst du um. So, hast keine Chance, genau. Absolut.
Wenn man jetzt noch so ein bisschen guckt, diese Parallele, du hast jetzt gerade, also ich glaube, die Makronährstoffe haben wir ein bisschen erklärt. Jetzt gibt es ja immer beim Sport immer so tolle Sachen mit Trinkempfehlungen, ja? Also einmal die Flüssigkeitsaufnahme, dann was natürlich beim Trinken auch immer mit reinspielt, wobei das ist ja kein spezielles Flüssigkeitsthema, ist diese Sache mit Natrium, also letztendlich Salz, was ich für meinen Körper brauche. Jetzt ist ja immer so, ja, wenn ich Sport treibe, sollte ich mal gucken, dass ich so je nach persönliche Einschätzung, aber auch aufgrund von Umgebungsstressoren oder Faktoren, ich sage jetzt mal 0,8 bis 1,2 Liter die Stunde zuführe. Ja, wenn wir beide, glaube ich, jetzt im Sommer bei 4 Stunden Radfahren gehen, dann nehmen wir 2 Trinkflaschen mit und dann fahren wir an die Tanke und füllen die wieder auf und trinken vorher und hinterher trinken wir auch die berühmte Reinhold Helge Kiste Cola aus, wenn es sein muss. Mhm. Wenn man sich das jetzt auf 42 oder ich sage jetzt mal, insgesamt waren die ja, glaube ich, du sagst es plus 10 Stunden, 52 Stunden unterwegs ist, würden die ja, wir nehmen jetzt 1 Liter, einfach gerechnet, würden die 52 Liter zu sich nehmen.
Ja.
Das ist also 2/3 bei vielen sehr wahrscheinlich ihres Körpergewichts oder sogar 3/4, wenn sie austrainiert sind. Das kann ja gar nicht funktionieren.
Was wäre die Konsequenz?
Ich würde mal sagen, sehr wahrscheinlich ein satter Wasserschaden, weil sie zu wenig Mineralien haben und irgendwann vielleicht sogar der Exitus.
Also ich würde auch tippen, es sterben alle.
Okay.
Also ich will mich einfach mal festlegen, dass wenn du 2 Tage in Folge 22 Liter Wasser trinkst, dann bist du tot. Da bin ich mir relativ sicher. Also da würde ich mal ganz, ganz gesichert von ausgehen. Klingt jetzt witzig, aber ist natürlich auch wieder dann so eine dieser Problematiken, die sich ergeben. Ne? Das ACSM empfiehlt für lange Belastungen, ich setze es in Anführungsstriche, ne? Wir haben eben über dieses Prinzip mit 3, 4, 5 Stunden vielleicht auch länger gesprochen, aber halt eben nicht 2 Tage. Empfiehlt halt für lange Belastungen so 400 bis 800 Milliliter pro Stunde. Sagt natürlich aber auch ganz klar, dass es viel von Umgebungsbedingungen abhängig ist. Ne? Also wenn wir jetzt wenn der Langstreckentriathlet jetzt gerade an Ironmans auf Hawaii oder in Mexiko oder wo auch immer denkt, dann könnten 800 Milliliter vielleicht auch ein bisschen wenig sein. wobei man jetzt das Laufen muss man wieder relativieren, ne? Da ist die Möglichkeit zu trinken nicht ganz so einfach. Aber die Empfehlung liegt halt bei 400 bis 800 Milliliter. Und ich sag mal auch da, ne? Das ist ja dann einfach erstmal nur eine Grundempfehlung. Aber natürlich muss man sich dann für den Einzelnen in Abhängigkeit der Wetterlage auch Gedanken drüber machen, wie, was das jetzt für das Rennen bedeutet. Also wie geht man jetzt an die Sache ran? So. Und wir hatten, als wir in Paris gestartet sind, damals knapp 40 Grad. Also es war Hitze, so. Und wir haben auch, das kann man auch nochmal erzählen, den ersten Athleten verloren mit einem Hitzeschlag quasi, weil man am Anfang nicht wie beim Ötzal eine Stunde im Startblock stand, sondern die gerne einfach mal 4 Stunden da standen. Und da halt der erste vermutlich schon wegen Dehydrierung und so weiter ausscheiden musste oder leichte, also nicht leichte, sondern also wirklich Hitzschlag oder halt Schüttelfrost und so, was man halt so bekommt dann in solchen Situationen. Wir hatten übrigens Mediziner dabei, sei noch erwähnt an der Stelle. Ne? Also nicht, dass jetzt einer denkt, wir haben den dann einfach da liegen lassen. Mein Gott, den können wir auf dem Rückweg schon wieder mitnehmen. Ne? Wird schon nicht weglaufen, wie auch. Nee, so war es nicht. Sondern wir hatten da medizinische Versorgung. Die haben wir alleine auch schon gebraucht, weil wir Blutabnahmen gemacht haben an unterschiedlichsten Stationen. Mhm. Genau. Und halt auch venöse Blutabnahmen gemacht haben und dafür brauchen wir ja schon medizinisches Personal. Sprechen wir an anderer Stelle drüber. So, 400 bis 800 Milliliter pro Stunde ist ja immer noch eine relativ große Spannbreite und die sind bei Hitze, sind die anders auszulegen als jetzt nachts um 2, wenn du schon 1,5 Tage getrunken hast. Und es gab keine Anweisung zum Trinken vorher. Also wir haben nicht fest vorgeschrieben, dass getrunken werden, also natürlich, dass getrunken werden muss, ist klar, aber wir haben jetzt keine bestimmte Menge vorgegeben, weil man halt einfach die Situation hat, du wirst das nicht, du wirst es auch nicht erfassen können. Das Einzige, was du tun kannst, ist einfach auch die Leute immer mal wieder dran zu erinnern, weil es gibt bei Ultrageschichten einen ganz entscheidenden Faktor, der zwangsläufig hinzukommt, den man nicht außer Acht lassen darf, das ist nämlich die gesunde Wahrnehmung und der Menschenverstand. Das ist nämlich nicht garantiert, dass der bei so einer Veranstaltung dauerhaft für jeden noch dabei ist. Ne? Also du kannst halt, wenn du halt beim Race Across America irgendwann 5 Tage in Folge Rad gefahren bist, extremen Schlafmangel hast und nicht mehr ganz bei Sinnen bist, dann kann es auch schon mal gut passieren, dass du halt das Trinken einfach vergisst. So, was wir gemacht haben war, also Flüssigkeitshaushalt hat uns extrem interessiert. Wir haben die Urindichte gemessen. Relativ einfaches Prinzip. Du pinkelst in den Becher und kannst da ja dann, weiß ich nicht, entweder hast du so ein Reflotron oder ein, ich weiß nicht, wie diese Dinge heißen, es gibt so Stäbchen, so Röhrchen, wo du durchgucken kannst, ich habe den Namen vergessen. Kannst du auf jeden Fall relativ hemdsärmlich Urindichte mit messen, das ist für gewöhnlich kein Problem. Das könntest du sogar, also einfachstes Prinzip für zu Hause ist ja immer Farbe kontrollieren, ne? Also wie ist jetzt die Urinfarbe? Das klappt nicht bei so einer Veranstaltung, wenn du irgendwo in den Wald pinkelst. Aber wenn du sowieso schon mal in den Becher pinkelst, dann kannst du schon mal das erste Prinzip zum Gegenregeln ist schon mal, ist das jetzt gerade tiefgelb oder ist das, sieht das ganz wunderschön aus, der Urin?
Außer dann, du hast rote Beete gegessen, gell? Das sollten wir vielleicht dazu sagen. Ja, das
ist richtig, genau. Die Anekdote, wie das im Kölner Anti-Doping-Labor ankam, als die ersten rote Beete-Proben reinkamen, habe ich schon erzählt, mit denen, wo man dachte, das sei alles Blut und so. Wenn man sich Sorgen gemacht hat um die Sportler. Egal, anderes Thema. Dann haben wir halt die Urindichte gemessen und konnten dadurch natürlich ganz gut gegenregeln. Also wenn da jetzt jemand war, der so ein bisschen Ausreißer war, konnte man sagen, hier Ingo, ne, achte mal so ein bisschen drauf, dass du hier ein bisschen mehr Flüssigkeit zuführst in der nächsten Stunde und so weiter. Aber wichtige Erkenntnis ist auf jeden Fall gewesen, wir haben die Urindichte auch zu jedem, also einmal vorm Rennen gemessen. Und dann auch zu diesen eben genannten 4 Abschnitten, also immer in einem oder zum Ende dieses ersten, zweiten, dritten, vierten Abschnitts und dann halt auch nach dem Rennen, also Testverläufe waren immer vorher, dann 4-mal während des Rennens, also nach 300, 600, 900 und 1200 Kilometern und dann nochmal post 12 Stunden. Also wir wollten auch für alle Blutabnahmen und Co. Immunsystem, Hormonaushalt wissen, was 12 Stunden später passiert. Und die Athleten haben im Durchschnitt 390 Milliliter getrunken pro Stunde. Also, wenn man so möchte, die unterste Kante der Empfehlung, also von 400 Millilitern. Und vielleicht ja auch so, dass man sagen würde, ne, wenn man jetzt so dran denkt, so 400 Milliliter, ich meine, das ist ja wirklich nur eine Trinkflasche und auch eher eine kleine Trinkflasche pro Stunde, also verhältnismäßig wenig. Aber die Urindichte ist für die Athleten von vor dem Start, das war Morgenurin aber auch, muss man einschränkend sagen, das heißt immer eine höhere Dichte, hat sich im Rennverlauf immer weiter reduziert. Und man, es gibt ja dann so die so gewisse Kennzahlen für Urindichten. Also muss man sich ja vorstellen, es geht ja einfach um die Teilchendichte quasi im Urin, ne? Und je weniger Teilchen da drin sind, desto besser ist es. Und es gibt so gewisse Grenzwerte, wo man dann davon sprechen würde, ob die leicht dehydriert sind oder sehr dehydriert sind. In Zahlen gesprochen, ab 1,020 Gramm pro Milliliter Urindichte bist du leicht dehydriert. Ab 1,030, das ist dann, wenn Pipi gelb und so, bist du halt schon sehr dehydriert. Und die sind gestartet so knapp über 1,020, wie gesagt, Morgenurin. Und das hat sich über das Rennen hinweg oder das Brevet hinweg reduziert und sich immer ganz ordentlich die Waage gehalten. Also wir hatten quasi keinen dabei, der irgendwie in diesem Rennen großartig über einen längeren Zeitraum, also ob das mal kurzfristig so war, kannst du natürlich nicht erfassen, aber über einen längeren Zeitraum irgendwie immer wohl hydriert. Und das ist halt eigentlich auch eine ganz gute Take-Home-Message, so was das Trinken angeht. Also die Ansage war ja, trink, wenn du durstig bist. Ne? Und das ist ja in der Wissenschaft mittlerweile auch ein heiß diskutiertes Thema. Also gibt es ja unterschiedlichste Wissenschaftler, die dieses Drink to Thirst, wie man das, also jetzt nicht nur Englisch, sondern auch wie es in der Wissenschaft immer so umgangssprachlich bezeichnet wird. Da gibt es ja auch einige Wissenschaftler, die früher noch, also hier in Namen gesprochen, so Tim Noakes kennt man vielleicht, früher Law of Running geschrieben, da gab es immer ganz harte Trinkempfehlungen für Marathonläufer. Und ich glaube, wir haben das hier auch schon mal thematisiert, ne? So diese Problematik mit der Hyperhydration quasi, also du trinkst zu viel, kannst nicht mehr entsprechend Natrium und Co. aus der Flüssigkeit saugen und du leidest an einer Hypernatriämie und kriegst dann im Ziel die Infusion, weil man denkt, du seist dehydriert, was dann natürlich doppelt schlimm ist und die Leute teilweise auch deswegen sterben, weil sie, also im schlimmsten Fall natürlich, weil sie hyperhydriert sind. Und auch da standen ja quasi so Trinkempfehlungen drin und man hat sicherlich auch irgendwo mal eine Phase gehabt, wo man deutlich zu viel Empfehlungen ausgesprochen hat. Und jetzt hier Take-Home-Message, ausgehend davon für so Ultrabelastungen, dass dieses Drink-to-Thirst, das ist auch das, was ich dann weiterhin immer wieder so in diversen Vorträgen gesagt habe, ist eine ganz ordentliche Basis. Das ist schon sehr gut. Aber es gibt zwei sehr entscheidende Faktoren, die man immer im Blick haben muss als neutraler Betreuer oder noch halbwegs bei Verstand seiender Betreuer, ist erstens die Umgebungsbedingung. Also Drink to Thirst auf 3000 Meter in den Rocky Mountains beim Ram ist halt was anderes, weil Flüssigkeitsverlust durch weniger Sauerstoff im Blut und Co. ist halt einfach was anderes. Bei Hitze natürlich selbstredend, ne, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Und dann halt eben der angesprochene Verstand. Also klingt doof, aber man muss sich das beim Ram ja wirklich so vorstellen. Da wird ja auch halluziniert und so weiter und so fort. Ne? Also diese Sache mit dem rosa Elefanten, der hier mitfährt jetzt in der Gruppe und so. Also das klingt jetzt lustig, aber auch das haben wir 2011 erlebt, dass du erwachsene Männer vor dir hast, die, wo du merkst, besser jetzt behandeln wie einen Dreijährigen und aufs Rudimentäre die Informationen runterbrechen, damit die verständlich bleiben, weil der nimmt das hier nicht mehr auf, was du dem versuchst zu verklickern, ne? Sondern nur noch
Ansage. Ich glaube, das kennt jeder, der mal zu lang wach war, gell? Weil irgendwann.
Ja, genau.
Oder auch im Auto sitzt, dann siehst du am Wegesrand irgendwas, das ist ein Lichtschatten und du denkst, das ist ein Reh oder so. Also.
Genau. Ja, exakt. So, und deswegen, also ich würde immer empfehlen, und wir machen jetzt schon mal eine Take-Home-Message raus, ich würde immer empfehlen, mir eine Strategie zurechtzulegen. Also je nachdem, wie lang die Veranstaltung ist, wie die organisatorisch aufgebaut ist mit Verpflegungsstationen und so weiter, das Ganze ganz nüchtern durchrechnen und überlegen, wie viel habe ich an Bord. Also der Langstreckentriathlet muss wissen, wie viel Flüssigkeitsmenge er an seinem Fahrrad hat, wenn er sich auf die 180 Kilometer begibt, weil er dann auf jeden Fall einen Eindruck haben muss, in Abhängigkeit, ne, der Temperatur und so weiter, wie viel er gegebenenfalls von außen an Flüssigkeit noch annehmen muss an den Verpflegungsstationen. Also hast du dein integriertes Trinksystem, deine Aeroflasche am Rahmen, wo die Gels drin sind und dann hast du vielleicht noch zwei Flaschen hinten hinterm Sattel, was ja so das Höchstmögliche ist, was man quasi so mitnimmt bei einem Ironman und das sind dann in der Summe vielleicht, weiß ich nicht, 2 Liter, sag ich mal, ne? Mhm. Und du weißt aber, ich bin heute 5 Stunden unterwegs und wir haben 38 Grad und es ist schwül, ja, dann, ne, ist klar, dass du auch bitte nicht erst dafür sorgst, dass alles am Rad leer ist, sondern schon vorher nachfüllst, weil wenn du mal irgendwann eine Verpflegungsstation verpasst oder die haben gerade kein Wasser oder was weiß ich was, dann kann es halt gerne mal mit dem DNF einhergehen. Und deswegen Strategie machen, Umgebungsbedingungen erfassen, bei Ultracycling klare Empfehlung, der Betreuer, der sportliche Leiter, was auch immer was dabei ist, muss ein Auge darauf haben, dass, ne, wenn du halt irgendwann aufhörst zu trinken, weil du nicht mehr ganz bei Sinnen bist, dann muss nachgefüllt werden, ne? Oder dann muss man denjenigen dazu zwingen und so weiter, das zu tun. Genau.
Was würdest du Einzelstartern vorschlagen? Es ist ja oftmals nicht organisiert, also dass die sich wirklich einen Trinkplan machen und ab Also und abhaken? Also oder?
Ja, das ist, also ich kann, wir können locker gerne mal einen halben Tag über die unterschiedlichen Verpflegungsstrategien alleine beim Ram zwischen Solo-Starter und Zweierteam sprechen, weil das ist halt, okay, ne, also jetzt nicht, ich will die Frage nicht abkanzeln, wir machen ja jetzt auch noch, wir müssen ja noch 2-3 Stunden den Hormonaushalt besprechen und so, das wird ja eh noch ein bisschen länger hier heute. Nee, aber das ist, alleine das ist ja schon ein extremer Unterschied, ob du die Möglichkeit hast, Pause zu machen oder ob du Solo-Starter bist, so, und beim Ram ist es jetzt wieder extrem viel anders als bei Paris-Brest-Paris, weil es kommt eine Verpflegungsstation, du nimmst die mit, natürlich, und da ist jetzt schon alleine da schon die Frage, bringt dir jemand deine Kiste dahin oder verpflegst du dich so, wie es gerade taugt, weil dann musst du ja auch alles mitnehmen, was du, ne, was du jetzt gerade ganz gesichert kriegst und vielleicht auch ein bisschen mehr, weil du nie weißt, was gibt's denn in der nächsten Verpflegungsstation. Also klar, die sind immer toll und so und ausgestattet, aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst, hast du immer mal mehr dabei, als du jetzt gerade ausgerechnet für lediglich 3 Stunden brauchst. So. Unsere Jungs hatten jetzt Kisten dabei, beim Ram hast du ein Begleitfahrzeug dabei zum Beispiel. Ne? Also teilweise muss es ja auch hinter dir lang fahren, wenn es dunkel wird und so. Das Prinzip mit dem Lichtkegel und so, in dem du dich aufhalten musst als Radfahrer. Und da hast du ja wieder andere Möglichkeiten, wobei man, oder dann hast du teilweise ja Veranstaltungen, wo du von außen nichts annehmen darfst, sondern du musst die Verpflegungsstation eingehen. Ne? Also bei uns war es zum Beispiel auch so, du darfst die Paris-Brest-Paris-Fahrer nicht auf der Strecke versorgen. Also strikst, strikt verboten, strengstens verboten. Also wenn du das tust, bist du raus. So. Und das ist... deswegen musst du das halt zentralisieren auf diese Verpflegungsstation, und wenn da einer zwischendurch nicht kann, ja, Pech, ne? Dann soll er sich halt Wasser irgendwo am Brunnen holen in Frankreich oder keine Ahnung was. Und deswegen, das ist halt so ein Riesenthema, und klar, jetzt kannst du ja noch drüber nachdenken, wie viel Flüssigkeit du an Bord hast. Klar würde ich beim Ram als Solostarter, würde ich auf die Aerodynamik von der Trinkflasche am Rahmen würde ich scheißen. Hauptsache, ich habe genug Flüssigkeit dabei. Aber auch da, ne, integriertes Trinksystem und so weiter, das sind ja alles mittlerweile so Sachen, wo du ja auch gewisse Bedingungen hast, mit denen du dich dann auseinandersetzen musst und das Beste raus machen musst. Und du nimmst keinen Trinkrucksack mit. Und klar achtest du ein bisschen aufs Gewicht. Du willst nicht mit 4 Kilo Flüssigkeit in die Rocky Mountains fahren. Das ist halt nochmal was anders, ne? So, und das sind halt alles so Sachen, die da durchgetaktet sein müssen, weswegen das so wunderschön komplex ist und man da alles, es ist ein Traum. Es ist wirklich, es hat viel Spaß gemacht.
Aber bei Paris-Brest-Paris wird es doch im Endeffekt auch so sein, dass wenn du deine Verpflegungsstation verlässt und die nächste kommt in 3-4 Stunden und du fährst über die französische Tiefebene oder
dass
die
Dass er den ganzen Tag nur Croissants isst, um mal so
nein,
mal
aber geile Klischees auch, rauszuhauen. Nein, aber dass vielleicht auch 2 Stunden lang nichts kommt, ja?
Ja, natürlich, also, klar. Du bist mitten in der Bretagne. Da ist einmal am Tag 2 Stunden Regen. Das ist alles, was du, wo du dir sicher sein kannst, dass das kommt. Okay, gut. Absolut, also, voll. Und du bist ja auch mitten in der Nacht unterwegs. Also keine Chance. Du kannst dich auf gar keinen Fall drauf verlassen, dass du irgendwo irgendwas hast, wo du jetzt hier gerade mal schön einkehren kannst und so weiter. Ne? Keine Chance. Also das ist nicht wie hier deutsche Bundesstraße und du bist dann, hast die Tanke, die hat immer sonntags auf und so. Ne, kannst du knicken. Ja. So. Und ohne jetzt die Bretagne schlecht zu reden, das meine ich damit nicht. Aber das wäre auf keinen Fall etwas, worauf du dich verlassen könntest. Du musst dafür sorgen, dass du das selbstversorgerartig hinbekommst. So, ganz klar. Genau.
Aber ich finde es relativ spannend, weil ich habe mal, also was du alles erzählt hast, weil ich habe mal bei so einer Ultracyclistin, ich glaube, Wilcox heißt die mit Nachnamen, die, es gibt ja diese Rahmentäschchen, und ich glaube, die habe ich mal gesehen, wie die da Pommes rausgenommen hat. Also wenn sie, wenn du jetzt sagst, ja, Transfette ist nicht so gut, aber
ja,
die hat sich, glaube ich, von irgendeinem Kiosk Pommes geholt oder vielleicht war es auch McDoof und hat die da reingeschüttet und dann halt währenddessen gegessen. Also
ja, aber es ist doch traumhaft. Ja, also wir haben beim Race Across America eine sehr große Packung von diesen kleinen 25 Gramm Mayonnaise-Schächtelchen, diese Plastik-Aluminium-Packung, die man in jedem schlechten McDonald's oder sowas halt bekommt, haben wir auf jeden Fall eine ganze Packung dabei gehabt. Ist also natürlich sind Transfette nicht toll, aber wenn du damit dein Baguette garnieren kannst mit Remoulade, dann machst du das im Zweifelsfall, weil das ist geschmacklich vielleicht besser und das liefert halt wieder, weiß ich nicht, 120 Kalorien in dieser Packung um den Dreh. Und das nimmst du schon mit. Also du bist ja jetzt nicht total toll ernährt unterwegs, was jetzt so die Qualität des Essens angeht. Ne? Da kannst du gerne auch mal Abstriche machen. ist es immer eine Frage des ne, Achtung, 3 Euro, die Dosis macht das Gift und so. Du willst dich nicht ausschließlich von Transfetten ernähren, aber hin und wieder ein paar Pommes, würde ich jetzt alleine zum Beispiel schon sagen, dass das für das Durstgefühl im Nachgang nicht schlecht sein wird, salzige Pommes zu essen. Ne?
Ja.
Und Salz hast du auch dabei, das ist ja auch eine Sache, die, ne, wo du bei solchen Veranstaltungen sicherlich darauf achten darfst, dass du das gut zuführst und so. Also ich würde es machen, als so wie ich die Pizza bei Kilometer 700 ja. oder wie die serviert haben, finde ich Pommes als Ausnahme auf jeden Fall gut. Absolut. Ja. Also nix für Christoph Strasser Solo-Starter, weil der ist halt auch schon wieder bei einer anderen Intensität und sowas unterwegs. Ne?
Das der fährt man, mit Astronautennahrung. Gell?
Das muss man dann, also, ja, natürlich, alleine auch, weil es einfacher ist. Ne? Der kann natürlich ja. nicht jedes Mal die Position verlassen für jede einzelne Fritte, die der irgendwo hinten aus seiner Trikottasche holt oder sowas. Ne? Völlig ja. klar. Nee, aber das sind all diese Punkte, die man dabei bedenken darf, genau.
Aber es eigentlich, also wir nähern uns ja der Ultra-Podcast-Zeit so langsam.
Mhm.
Wir gehen auf die 2 Stunden zu.
Um Gottes Willen.
Und du hast mich ja auch jetzt wässrig gemacht, sozusagen nicht auf Paris-Brest-Paris, sondern auf Pommes und Pizza und so. Ich glaube, ich werde gleich beim Lieferdienst einen Anruf tätigen müssen.
Mhm.
So, was ich von meiner Seite aus nochmal gern sagen würde, es gibt zu Paris-Brest-Paris einen tollen Film, den ich mal vor 2 oder 3 Jahren mit den Hamburger Prevé-Legenden, wie zum Beispiel Harald Legner, den ich an dieser Stelle grüße, gesehen habe. Und der Film nennt sich auch noch Prevé. Und das Witzige war, wir haben den Film damals bei Dieter Sanchez geguckt. Und das ist ein Burgerladen in Langenhorn. Kann ich nur empfehlen, wenn Corona vorbei ist, also beziehungsweise wenn man wieder Restaurants besuchen darf. Also wie gesagt, auf der einen Seite bei Dieter Sanchez dann auch mal gern ein Burger essen und Pommes und ich glaube New York Cheese Steak oder wie das heißt. Und diesen Film Prevé kann man sich, glaube ich, online irgendwo angucken. Wer jetzt so ein bisschen Lust hat auf Paris, Brest, Paris oder generell über Langstreckenrennen und dann auch mal gucken kann, wie da die Schlaf- und Verpflegungssituation ist.
Daniel, du würdest ja. mir sagen, wenn du unter der Hand von irgendwelchen Burger-Restaurants gesponsert wirst, oder?
Immer. Also wie gesagt, wir haben auch aus Ostwestfalen einen virtuellen Essencheck bekommen. Das heißt also, in dem Moment, wenn wir beide wieder essen gehen dürfen und uns von Angesicht zu Angesicht praktisch mit Pommes füttern, was wir ja gern machen, mhm. und vielleicht auch mit Bier anstoßen.
In der dann, Badewanne sitzend,
kommt,
ja.
Mhm. Dann kommt also aus Ostwestfalen.
Wo aus Ostwestfalen?
Ich glaube, aus einer Stadt, die es nicht gibt.
Ja.
Ah. Angeblich kommt sozusagen die Einladung, da möchte ich mich bedanken.
Stark.
Und ein kurzer Rückblick auf die letzte Episode zum Thema Sauerland und du hast, glaube ich, dieses Mal bist auch mit dem Sauerland oder hast mit dem Sauerland begonnen. Zu unserem Sauerland-Trainingslager gibt es auch schon die erste Anmeldung. Also wir haben das noch gar nicht so letztendlich publik gemacht und wir sind da noch dran, wobei du ja dich bestens auskennst und wir auch den ein oder anderen Partner im Geiste schon haben, haben wir dann auch tatsächlich schon eine Anmeldung dafür. Also wie gesagt.
Also wenn wir dies Jahr ein Trainingslager im Sauerland machen, dann
sind wir groß.
Dann bin ich dabei. Das kann ich aber ganz gesichert sagen.
Du bist der Initiator. Du hast es. Du hast
und vor allen Dingen, ich weiß, und das ist jetzt energetisch, hat das einfach einen riesen Vorteil. Ich weiß, wo die guten Pommesbuden sind im Sauerland. Alleine da sehe ich einen ganz klaren Vorteil drin. Ja.
Vielleicht sollten wir die letzte Folge und diese Folge zusammen schmeißen und machen ein Ultra-Endurance-Trainingslager mit
Pommes.
Mit Schlafen im Feld und Pommes essen.
Ja.
Aber gut.
Finde ich extrem stark.
Also Daniel, jetzt wir müssen 2 Stunden und 1 Minute.
Ja,
das furchtbar. War's von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich zum Ende komme.
Ja, ist dir schon mal aufgefallen, letzter Satz, dass wir ganz oft in unseren Folgen sagen, so, ja, hier können wir nochmal wann anders drüber sprechen und können wir nochmal wann anders drüber sprechen. Und ich habe die große Sorge, dass wenn irgendeiner Liste führt, worüber wir noch sprechen wollen, der haut uns das irgendwann um die Ohren. Wir haben nämlich zum Beispiel über Laufökonomie gesprochen, haben gesagt, ja, hier Training machen wir ja wann anders. Oder jetzt hier Hormonaushalt heute und Immunsystem, wann kommt das denn eigentlich dran? So, alles so Sachen, sollten wir vorsichtig sein. Also wenn da,
ich finde,
ne, müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja.
Ich finde, wir sollten so eine Rubrik einführen, können wir nochmal drüber reden, weil Thorsten Sträter, den ich sehr verehre, hat in seiner Sendung eine Rubrik, die, die sich nennt Kannst du noch mal gucken? Also wo er dann im Endeffekt Filme vorstellt. Neulich waren es mal 3 Pferdefilme, fand ich sehr schön, mit Pferdeflüsterer und warum auch Sleepy Hollow und noch irgendwas anderes. Also grandios und wie gesagt, vielleicht sollten wir dann auch so als kleinen Gag, so können wir nochmal drüber sprechen und zwar in einem Wort natürlich, die Rubrik einführen. Vielleicht ist das ein Podcast-Spin-Off oder eine andere Geschichte.
Finde ich
okay, an dieser Stelle von mir jetzt letztendlich einen guten Appetit da draußen und viel Spaß, bleibt gesund.
So ist es.
Und danke für diese Unterhaltung, Björn.
Ich habe nichts hinzuzufügen. Danke. Ciao.
Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter www.alex-audio.de.